Okay Leute, ich würde sagen, wir fangen an. Schön, dass ihr alle da seid zu unserem Panel Wissen über Polizei. Ich bin Benjamin Derin, Anwalt in Berlin und Redakteur der CILIP und mache die Moderation heute. Ich stelle euch einfach kurz unser Panel vor. Wir haben einmal Stefanie Schmidt, Kulturanthropologin an der Uni in Jena mit einem Schwerpunkt in der Polizeiforschung. Außerdem beim Institut für Protest- und Bewegungsforschung aktiv. Und Johanna Moorfeld von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt hier in Berlin, die es, glaube ich, seit 2002 gibt. Ist einerseits eine Beratungsstelle für Betroffene rassistischer polizeilicher Übergriffe, machen auch Chroniken und Dokumentationen von Vorfällen in dem Thema. Und wir wollen heute darüber reden. Bei dieser ganzen Konferenz beschäftigen wir uns ja viel mit polizeilichem Handeln und Agieren und dem Bewerten dieser Handlungen. Die andere Frage ist aber, woher wir überhaupt Wissen über die polizeiliche Arbeit oder polizeiliches Verhalten bekommen können, wie dieses Wissen produziert wird und was die Schwierigkeiten sind. Und ich glaube, wir haben zwei super interessante Ansätze hier vertreten, die euch das beides ein bisschen vorstellen. Und danach, wie immer, wird in die Diskussion geöffnet. Habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört heute, das Ganze wird aufgenommen hier vorne. Wenn ihr das bei euren Beiträgen später nicht wollt, dann müsst ihr nur kurz Bescheid sagen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an.
Ja, vielen Dank, dass ich überhaupt sprechen kann, weil es nicht so häufig ist, dass man ethnografische Zugänge zur Polizei vorstellen kann. Das hat zum einen damit zu tun, dass es nicht besonders viele ethnografische Zugänge zur Polizei gibt. Dazu werde ich dann nochmal was sagen, woran das liegt. Ich habe den Vortrag ein bisschen so strukturiert, dass ich am Anfang etwas dazu sagen werde, wo eigentlich das Alltagswissen über die Polizei herstammt, woher man das regulär gewinnt. Dann werde ich etwas dazu sagen, wie die Wissensproduktion in der Polizei aussieht. Das heißt, ich werde aus meiner Feldforschung berichten und dazu ein bisschen Einblick geben in das, was ich als Wissen überhaupt zugänglich bekomme, was ich durch meinen Zugang an Wissen erwerben kann über die Polizei. Und dann noch ein bisschen was dazu sagen, wie so ein ethnografischer Zugang beschränkt wird, wie das eigentlich aussieht in der Wissenschaft. Und werde ein bisschen aus meiner Doktorarbeit dann berichten. Das Alltagswissen über die Polizei. Das allermeiste Wissen, was Menschen im Alltag über die Polizei haben, stammt aus unterschiedlichsten Wissensbeständen. Das heißt, in aller Regel sind es Distanzerfahrungen, das heißt das Sehen der Polizei im urbanen oder ländlichen Raum. Meistens erkennbar an, so wie Jakobsen das nennt, den polizeilichen Insignien, also an den Uniformen, den Polizeiautos, Polizeimarken. Die zeitlich begrenzten Absperrungen, in denen der polizeiliche Raum abgegrenzt wird und polizeiliche Handlungen als primär markiert werden, in denen sich in den allermeisten Fällen das Alltagsgeschehen komplett unterzuordnen hat und was in den allermeisten Fällen auch von den Alltagsteilnehmern geduldet oder zumindest unterstützt wird. Dann gibt es die Möglichkeit der freiwilligen Kontaktaufnahme, wobei man hier sagen muss, dass freiwillig in Klammern steht, sie müsste wahrscheinlich auch in Anführungszeichen stehen. Das sind Kontaktaufnahmen, die Bürgerinnen selbst bei der Polizei durch Notrufe oder Hilfeersuchen oder Ähnliches tätigen. Das stellt natürlich die Freiwilligkeit ein bisschen in Frage, wenn man Opfer eines Raubs geworden ist, inwiefern man freiwillig dann die Polizei ruft. Aber zumindest ist es eine Kontaktaufnahme, die von den Bürgerinnen ausgeht und aus den unterschiedlichsten Gründen gemacht wird. Dann gibt es den unfreiwilligen Kontakt. Das sind meistens Verkehrskontrollen, die die Mehrheitsbevölkerung betreffen, aber natürlich Durchsuchungen, besonders im Gefahrenbereich, die besonders marginalisierte Gruppen betrifft. Menschen aus unterprivilegierten Verhältnissen kommen häufiger in Kontakt mit unfreiwilligen Polizeikontrollen. Das bedeutet also Wohnungslose, Sexarbeiterinnen, Drogenkonsumentinnen, Geflüchtete, People of Color. Dieser Kontakt ist auch sehr viel häufiger durch Beleidigungen, Übergriffe der Polizei geprägt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Zugänge, je nachdem, wie man in den Kontakt mit der Polizei gerät, was für Erfahrungen man hat und was für ein Wissen über polizeiliches Handeln man erlangt. Hier muss man sagen, dass der Kontakt der freiwilligen Kontaktaufnahme das Wissen darüber natürlich in der Mehrheitsgesellschaft und damit auch im öffentlichen Diskurs natürlich verbreiteter ist und erst in den letzten Jahren zunehmend die Perspektive von Marginalisierten dort Raum gewonnen hat. Dann gibt es natürlich Wissen über Berichterstattung, also die so kleinere Alltäglichkeiten, Polizeiberichte in Tageszeitungen, aber auch so Großeinsätze bei Castortransporten, dem G20, Reportagen, die ein realistisches Bild der Polizeiarbeit abliefern sollten oder das zumindest als Anspruch haben. Dann gibt es natürlich die populäre Verarbeitung, also Filme, Krimis wie der Tatort, Bücher, Doku-Soaps. Und während Filme, Fernsehkrimis und Bücher in der Regel in ihrer Fiktion sehr klar sind, suggerieren besonders die Doku-Soaps, dass es ein realistisches Bild über die Aufregung und Banalitäten des Polizeiberufs gibt. Sie bedienen natürlich auch eine gewisse Art der morbiden Faszination der interessierten Öffentlichkeit und sind leider nicht immer als fiktive, geskriptete Erzählung erkennbar. Da gibt es zum Beispiel häufiger Fälle davon, dass sich Menschen bei realen Polizeien über das Verhalten von Polizistinnen in Doku-Soaps beschwert haben und da dort auch Anzeigen gestellt wurden. Die Polizei NRW hat da mal sich öffentlich dazu geäußert. Aktuell treten auch tatsächlich mehrere schreibende Vertreterinnen der Polizei selbst an die Öffentlichkeit, die mit biografischen Einblicken in ihren Berufsalltag ihre Sicht der Dinge darzustellen suchen. Auch da wieder die Polizei aus Nordrhein-Westfalen, die eine komplette YouTube-Serie mit Kommissar Danger erstellt hat, der unterschiedliche polizeiliche Arbeitsbereiche vorstellt. Dazu sage ich gleich noch mal was. Und erwähnen muss man natürlich auch die ganzen vermehrten Social-Media-Auftritte, also YouTube, Twitter, Pinterest. Also sehr, sehr viele unterschiedliche Formen, in der die Polizei jetzt auch rechtlich umstritten Informationen und teilweise auch falsches Wissen verbreitet. Trotz der vielfältigen Alltagsbegegnungen mit Wissen aus und über die Polizei gilt auch heute, was der Soziologe Egon Bittner festgestellt hat, dass es trotz allem, was man weiß, eine der schlechtesten erforschte und schlechtesten verstandene Institutionen ist. Das liegt daran, dass dieses Wissen auch aus unterschiedlichsten Perspektiven und Interessen geformt wird. Diese YouTube-Serie, von der ich schon erzählt habe, aus NRW, diente zum Beispiel der landesweiten Personalwerbung der Polizei NRW, während der Nachrichtenwert von medialen Darstellungen ein Fokus häufig auf Eskalation oder auf der anderen Seite auf besonders niedliche Geschichten gelegt wird. So liegt das Interesse. Polizeiliche Medienarbeit, gerade was den Social-Media-Bereich betrifft, vorwiegend auf der Präsentation, auf der öffentlichen Präsentation als einer legitimen staatlichen Behörde und dient im Kern der Vertrauensbildung innerhalb der Bevölkerung. Bundesweit treiben nach Recherchen des NDR die Polizeibehörden 333 Profile, 159 offizielle Twitter-Accounts, 138 Facebook-Accounts, 25 bei Instagram, 10 bei YouTube und einen sogar bei Snapchat. Dabei sind diese Profile, das muss man, glaube ich, verstehen, auch mehr als Öffentlichkeitsarbeit. Sie sind auch eine Art Social Community Policing, also eine Verlagerung polizeilicher Arbeit in den digitalen Raum. Wie problematisch dieses abseits von Falschmeldungen wie vermeintlich unter Strom gesetzten Türknäufen oder ähnlichen Ereignissen sein kann, hatten wir auch zuletzt im Bericht zum G20 veröffentlicht, wo klar wurde, dass besonders in Eskalationsphasen die Polizei eine zentrale Stellung einnimmt und zeitweise zum wichtigsten Bezugspunkt von Medien und anderen Twitter-Nutzerinnen wird. Damit greift sie auch aktiv in die politische Deutung der Ereignisse ein und ist, obwohl sie zugleich beteiligt im Konflikt geschehen ist. Diese Wissensbestände sind Lebenswirklichkeit erzeugende Narrativitäten des Alltäglichen und dienen besonders der Konstruktion von Sicherheit und Unsicherheit, denn, und da zitiere ich Dollinger, am Ende müssen stimmige Geschichten erzählt werden, wer, worum, vor was, mit welchen Mitteln beschützt werden muss. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch, dass polizeiliche Narrationen geglaubt werden müssen. Denn diejenigen, an die sie sich richten, sind keine passiven Akteure. Sie werden auch deshalb geglaubt, weil die Narrationen eingebettet sind in Sicherheitsdiskurse und Unsicherheitsdebatten, wo die Polizei als Problemlöser erscheint und sich auch so zeigt. Im Kern geht es also darum, wie Sicherheit gesellschaftlich erfahren wird. Eingebettet in soziale und politische Machtfaktoren, die den Alltag von Akteuren und sozialen Gruppen durchdringen und in ihren spezifischen Situationen prägen. In diesem Kontext kommt der Polizei eine ganz spezifische Position in der Deutung gesellschaftlicher Ereignisse zu. Sie haben eine Deutungsmacht, eine Deutungshoheit, auf die sie sich unter anderem aufgrund ihres kommunizierten Mehrwissens beziehen. Dabei gibt es einige Missverständnisse darüber, welche Position die Polizei im Alltag einnimmt. Zum einen wird immer noch geglaubt, dass Polizeibeamte deshalb zur Polizei gehen, weil sie Menschen retten wollen oder weil sie helfen wollen. Die allerhäufigsten Antworten, die ich auf in Interviews von Polizeibeamten bekommen habe, war, dass die Erklärung war, neben ich möchte etwas mit Menschen tun, auch einfach die Perspektive auf eine sichere berufliche Zukunft und eine abwechslungsreiche Arbeit. Zum anderen, und das ist zentraler, ist die Polizei nicht allein Vollzugsinstrument des Staates, sondern eine in den gesellschaftlichen Verhältnissen hervorgegangene Institution, die eigenständige politische Interessen und Strategien verfolgt und damit zum politischen Akteur werden kann. Walter Benjamin schreibt dies 1921 schon, als er sagt, die Behauptung, dass die Zwecke der Polizeigewalt mit denen des üblichen Rechts stets identisch oder auch nur verbunden werden, ist durchaus unwahr. Auch Maximilian Pichel stellt klar, Polizei ist nicht den Bürgerrechten, sondern vorrangig der staatlichen Ordnung verpflichtet. Die zentrale Aufgabe der Aufrechterhaltung schreibt dem staatlichen Handeln die Suspension des Rechts der Möglichkeit nach schon ein. Das heißt, die Polizei verleiht dem Gesetz Materialität, setzt es um und vor allem entscheidet es in zahllosen Situationen, wie das Recht anzuwenden ist. Das heißt für mich, dass das, was die meisten Menschen über Polizei wissen, auf dem basiert, was Polizei nach außen trägt. Also dem, was gesagt wird, was gezeigt wird und was präsentiert wird. Und umso mehr interessiert mich eigentlich, wie polizeiliche Wissensproduktion stattfindet, wie sie entscheidet, wie und wann das Recht angewendet wird und vor allen Dingen, wie sie das Recht in die Praxis übersetzt. Ich beginne damit mit einem Beispiel aus meiner Feldforschung, um so ein bisschen klarer zu machen, was ich meine. Es ist eine Situation gewesen, ich habe Streifenbeamtinnen in Neukölln begleitet, es gab eine Verfolgungsjagd. Der Wagen wurde aufgestoppt, wie es so heißt, indem ein Polizeiauto hinten reingefahren ist. Und in dem Polizeiauto, in dem ich saß und die Beamtin, die ich begleitet habe, ist dann nachträglich an den Unfallort gekommen, hat also von dem Geschehen selbst nichts mitbekommen. Ich kürze die Situation jetzt ein bisschen aus Zeitgründen. Es ist dann so, dass der Unfallverursachende, also derjenige, der die Verfolgungsfahrt ausgelöst hat, dann irgendwann weggebracht wurde in die Weser. Und die Beamtin jetzt vor dem Problem stehen, diejenigen aus unserem Streifenwagen und diejenigen aus dem anderen, wie sie jetzt mit der Situation umgehen. Der Verhaftete wird im Auto schließlich weggefahren zur Gesa. Nun warten wir auf den Verkehrsunfalldienst. Er soll den Unfall beweissicher aufnehmen. Ich sitze mit Peter wieder im Auto. Er tippt auf dem Handy, ich schreibe Notizen. Der Verkehrsunfalldienst will nicht kommen. Was, sind die bescheuert, will Peter wissen. Es ist keiner verletzt, antwortet Gerd, der die Nachricht gerade überbrachte. Das ist egal, die müssen kommen, das steht in der GA. Die GA ist die Geschäftsanweisung. Die können das nicht ablehnen. Nun entsteht eine Diskussion unter den Beamten. Peter ruft in der Wache an und erkundigt sich nach dem genauen Paragraphen in der GA. Es dauert eine Weile. Die Beamten diskutieren, was besser ist. Der VUD, also der Verkehrsunfalldienst, soll aufnehmen. Es sei schließlich eine komplexe Situation. Dazu sind sie selbst doch gar nicht ausgebildet. Wie soll das gehen? Peter hat sich geirrt. Die GA wurde geändert. Nun heißt es nur noch bei Unfall mit Funkwagen und Verletzten. Hätte mal jemand Kopfschmerzen gehabt, meint Peter. Nun diskutieren alle, wie es weitergeht. Der Unfall muss von einem fremden, nicht beteiligten Streifenwagen aufgenommen werden, sonst würden die Beamten eventuell was zu ihrem Gunsten schreiben. Unser Wagen soll das nun machen, auch wenn wir als letztes angekommen sind und eigentlich nichts gesehen haben. Es wird darüber nachgedacht, den VUD wenigstens zum Vermessen kommen zu lassen. Ich würde den jetzt nur anrufen, damit er rauskommt, um sie zu ärgern, kommentiert einer der Beamten vom anderen Abschnitt. Letztendlich entscheiden sie sich dagegen, weil es zu lange dauern würde, jetzt auf die Beamten vom VUD zu warten. Nur was ganz Oberflächliches schreiben, einigt man sich. Keiner habe Lust auf einen Gerichtstermin, wo Gerd und Peter dann als Experten aussagen müssen, obwohl sie doch nichts wissen und nicht dabei waren und nichts gesehen haben. Im Auto erklärt Peter die GA. Es sei eine Geschäftsanordnung, die im Intranet der Polizei, also dem Inpol, vom Stab hochgeladen werde und dort verfügbar sind. Die Anweisungen sind sehr verpflichtend. Wenn zum Beispiel im Dienst Straftaten begangen werden, selbst wenn die vor Gericht eingestellt werden, dann kann die Vorgehensweise nach der GA sanktioniert werden. Ob die Inhalte der GA in der Ausbildung oder im Studium gelernt werden. Nein, da wird nichts gelernt. Man bekommt einmal oder zweimal im Jahr eine Unterschriftenliste, da muss man dann einschreiben, dass man die aktuelle GA gelesen hat. Wenn dann was ist, kann man sich nicht mehr rausreden und sagen, man hat es nicht gewusst. Das sind so viele GAs, das kannst du alles gar nicht wissen. Zum Beispiel, wie die Uniform getragen werden muss. Da steht auch Mist drin. Gerd nennt ein Beispiel. Man soll zum Beispiel die Schutzwesten jede Stunde für eine halbe Stunde zum Lüften stellen. Völlig vorbei an der Realität, meint er. Er packt gerade die MP des kaputten Einsatzwagens von vorn auf den Beifahrersitz. Wir sollen einen der anderen Beamten mit zum Abschnitt nehmen. Er schimpft wieder. Das ist eine so umfangreiche Aufnahme von Daten bei dem Unfall. Wir sind dazu gar nicht ausgebildet. Wie sollen wir das jetzt machen? Viel zu komplex eigentlich. Aber die GA schreibt vor, dass nicht die Beteiligten den Unfall aufnehmen sollen. Nur wenn der VOD sich weigert? Wir fahren zum Nachbarabschnitt und sitzen dort im Schreibraum. Die vier Beteiligten, Gerd, Peter und das betroffene Streifenwagenteam, das den flüchtigen Fahrer mit dem Auto gerammt hat, sitzen zusammen und besprechen die Situation. Sie teilen die verschiedenen Vorgänge aufeinander auf. Was soll überhaupt geschrieben werden? Sie diskutieren und versuchen, das Geschehen in eine gemeinsame Form zu gießen. Handelt es sich um eine Strafanzeige mit vier Tatvorwürfen oder was soll man schreiben? Mehrere Strafanzeigen? Sie einigen sich auf Ersteres. Der Mann und die Frau drucken sich Stadtpläne der gefahrenen Straßen aus und versuchen gemeinsam den Weg zu rekonstruieren. Das ist teilweise schwierig, weil wir ja nicht auf den Weg geachtet haben. Ich bin nur gefahren. Peter und Gerd öffnen Vorgänge. Zwischendurch gibt es immer wieder Absprachen über den konkreten Vorgang. Was ist genau wann passiert? Wo waren Ampeln? Welche Vergehen gab es auf der Straße? Gab es Rotlichtvergehen? Wenn ja, wo? Wann? Sie einigen sich auf eine Version. Gerd und Peter sind genervt. Sie waren nicht vor Ort. Daher können sie eigentlich unmöglich was dazu schreiben. Sie lassen sich also erklären, was passiert ist. Die anderen versuchen sich zu erinnern. Ein Beamter kommt vorbei. Ob sie denn die Kamera eingeschaltet hätten, dann könnte man ja alles erkennen. Nein, antwortet die Frau. Das ging alles so schnell. Da denkt man nicht daran. Aber man könnte direkt nochmal an einen Funker geben, dass die in solchen Situationen vielleicht nochmal darauf hinweisen. Ja, auch für das Gericht wäre das gut, antwortet der Beamte. Dann könnte man die Fußgänger wieder wegspringen sehen. Ich beobachte, wie Gerd seinen Vorgang schreibt. Polix ist sehr formal. Vom Design erinnert es mich an Windows 98. Viele Dinge sind vorgegeben und müssen nur in eine Art Formular eingetragen werden. Wieder schimpfen die Beamten über den VOD. Das sei doch ein verdammtes Schlupfloch, um sich rauszureden. Wieder wiederholt Peter, dass er das nächste Mal Kopfschmerzen und Nackenschmerzen angibt, damit der VOD ausrücken muss. Immerhin sei das dann eine Verletzung. Jetzt sprechen die Beamten über Formalia. Reichen diese Verletzungen bereits aus oder müsste es eine schwere Verletzung sein? Sie sind sich nicht ganz sicher. Glauben aber, dass normale Verletzungen ausreichen. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter, bis dann irgendwann dieser Vorgang tatsächlich geschrieben wurde und es sich dann Richtung Feierabend genähert hat. Es war dann 20 Uhr, das heißt, die Beamtinnen haben dann ungefähr 4 Stunden mit diesem Ereignis verbracht. Was man in dieser Feldnotiz sehen kann, ist, dass die Produktion von Wissen innerhalb der Polizei Gemeinschaftsarbeit ist. Anders als im Fernsehkrimi ist es zumindest nicht dem genialen Geistesblitz eines oder einer Kommissarin zu verdanken, sondern das Ergebnis kollektiver Entscheidungen. Dabei müssen die Beamten nicht immer davon überzeugt sein, was sie für Entscheidungen treffen, sondern sie treffen sie unter anderem, weil sie von Kolleginnen als richtig erachtet werden. Besonders in uneindeutigen Situationen spielen Aspekte wie interne Machtkonstellation und soziale Dynamik eine große Rolle. Das bedeutet auch, dass diskriminierende Maßnahmen nicht als singuläre Handlung einzelner fehlgeleiteter Personen zu betrachten sind, sondern kollektive Handlungsmuster. Am Anfang der Szene, die ich vorgelesen habe, wird deutlich, wie sich die Polizei in Szene setzt und mitsamt ihrer Insignien den Raum als polizeilichen Ort markiert. Nicht ganz unhinterfragt, weil der Raum viel mehr erobert werden musste, das ist der Teil, den ich jetzt rausgelassen hatte. Also es gab dann noch die Befürchtung, dass es eine Solidarisierung mit dem Gefangenen gibt und weil sich einfach mehrere Leute darum gesammelt haben, um das polizeiliche Handeln zu beobachten. Das heißt, der Ort musste erobert werden und den gesellschaftlichen Verfügbarkeiten zumindest zum Teil entzogen werden. Mit Goffman formuliert werden die primären sozialen Rahmen des Geschehens an einem spezifischen Ort verändert, um ihm eine neue, andere Struktur aufzusetzen, welche die situative Teilnahme der Polizei ermöglicht. Das wird sehr explizit gemacht in der wahrscheinlich allen bekannten Aussage, es gibt hier nichts zu sehen. Das markiert auch eine Wissenshoheit über das Geschehen innerhalb dieses Raumes. Weiter beobachten wir dann die Wissensproduktion. Dinge werden angesehen, angefasst, fotografiert, in Dokumenten festgehalten. Akten und Papiere werden durchgesehen, Beschreibungen von Ort und Umgebung festgehalten. Verhalten von Beteiligten oder viele mehr, also alles, was irgendwie sichtbar ist, wird in Notizbüchern festgehalten. Gegenstände mitgenommen, gesichert oder beschlagnahmt. Sie werden beschrieben, klassifiziert und dokumentiert, in Listen und Formulare eingetragen. Und damit, das sagt Astrid Jakobsen, schafft die Polizei bürokratische Repräsentanten eines jeden Sammelobjekts. Allerdings sehen wir auch, allein die Erzeugung eines polizeilichen Materials wie bürokratischen Dokumenten wie in einem der Formulare, stellt die Beamtin bereits vor eine gedankliche Konstruktionsleistung. Ein dynamisches Geschehen möglichst akkurat und genau auf dem Papier festzuhalten und damit zu konservieren, das Vergängliche ins Beständige zu transformieren, stellt die Beamten vor eine Herausforderung. Die Erzählung wird auf die Passung in die genau passenden Kategorien auf dem Formular geprüft und entsprechend eingefügt. Die Beamten fungieren als Übersetzer zwischen Erzählung und Formular. Dabei finden Verkürzungen und Verdichtungen statt. Denn nicht immer sind die Kategorien polizeilicher Anlässe mit alltagsweltlichen Begriffen identisch. Ich habe hier mal ein Beispiel von einer Einsatzdokumentation eines Streifendienstes. Da findet sich das, was ich gerade beschrieben habe, nicht wieder. Das ist eine andere Einsatzdokumentation. Aber was man sehr genau sieht, sind die Verkürzungen und Verdichtungen von Informationen, also Abkürzungen, die genutzt werden, um bestimmte Situationen zu beschreiben. Sie haben hier unten ELZ bedeutet, dass der Auftrag, der polizeiliche Auftrag von der Einsatzleitzentrale kam. Der Grund unten Schlägerei ausgeschrieben. Darunter ist das UL, ist die Bezeichnung für unzulässigen Lärm, also das, was wir als Ruhestörung kennen. Und dann natürlich auch die Verkürzung der Informationen, was gemacht wurde. Also das heißt, es wurde Hilfe gewährt bei einem Hilfeersuchen und es wurde zur Ruhe ermahnt beim unzulässigen Lärm. Damit Polizeibeamtinnen auch wissen, was da einzutragen ist, bekommen alle so ein Abkürzungsverzeichnis, das auch auf jeder Dienststelle nochmal einsehbar ist. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass man sich das einfach automatisch merkt, wenn man länger im Feld dann arbeitet. Noch ein ganz, ganz kurzes Beispiel aus dem Alltag. Also hier zum Beispiel war es so, dass der Funk einen Auftrag an das Polizeifahrzeug weitergegeben hat, dass es eine Schlägerei gibt mit mehreren Menschen auf einer Baustelle, die sich gegenseitig mit Steinen bewerfen. Was dann tatsächlich dabei rausgekommen ist, dass auf einer Baustelle Menschen dieses Schiff aus Holz gebaut hatten und das natürlich erstmal die Polizeibeamtin vor ein großes Problem gestellt hat, weil also die Erwartungshaltung und das, worauf sich polizeilich schon vorbereitet haben, überhaupt nicht zu dem gepasst haben, was dort vorgefunden wurde. Und dann wurde natürlich oder musste darüber diskutiert werden, ob das jetzt eine strafrechtlich relevante Handlung ist oder nicht. Am Ende von der Situation hat man sich dann darauf geeinigt, dass es als sogenannter grober Unfug läuft. Dort wurde das dann in der Einsatzdokumentation als grober Unfug eingetragen. Und es gab allerdings eine kleine Meldung an den Staatsschutz, weil dort eine Antifa-Flagge zu sehen ist. Diese einzelnen Berichte werden in Tageslagen und dann in Monatslagen eingefügt und dienen der polizeilichen Einschätzung über den Sicherheitszustand der Stadt. Jakobsen hat dabei herausgestellt, dass die Beamten vom Wahrheitsgehalt auf dem Einsatznachweis dokumentierten Inhalten nicht uneingeschränkt überzeugt sind, sondern wichtiger ist, dass dieser Wahrheitsgehalt in der polizeilichen Praxis sozial akzeptiert wird. Das ist auch eine Folge davon, dass es eine gewisse Art der Sprache im Polizeilichen gibt, eine sehr formalistische Sprache, in der komplexe Alltagshandlungen eben formuliert werden müssen und dass da nicht viel Platz ist für genaue, komplexe Ausführungen. Um diesen Wahrheitsgehalt in der polizeilichen Praxis sozial akzeptierbar zu machen, braucht es eine Autorisierung in der Verwendung und zum Ausfüllen eines Formulars, das subjektive Einflüsse systematisch ausblendet. Nach außen wird dieses Wissen dann gefiltert durch die Öffentlichkeitsarbeit getragen. Die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei, dazu noch ganz kurz, geht tatsächlich in zwei Richtungen, zum einen intern und zum anderen extern. Intern natürlich an die eigenen Mitglieder. Dazu werden tägliche Meldungen ausgewertet, intern verteilt und führt dann so das Intranet der Polizei mit für Beamten relevante Informationen. Dort werden auch Gesetze, Richtlinien und Erlasse publiziert. Dort geht es um die Einspeisung von Informationen über die öffentliche Rezeption von Polizei und Polizeiarbeit einerseits und die Formulierung rechtlicher wie methodischer Ressourcen andererseits. Die externe Öffentlichkeitsarbeit sind Verfahren der öffentlichen Selbstdarstellung. Sie übersetzen aber auch polizeiliches Material in Presse- oder öffentlichkeitsrelevantes Material. Auch nicht ganz unproblematisch, weil in den allermeisten Fällen diese polizeilichen Meldungen einfach übernommen werden, ohne sie nochmal einzuordnen. Damit sichert und kontrolliert die Polizei den Informationsfluss aus dem polizeilichen Arbeitsprozess heraus, Sie erzeugt öffentlichkeitsrelevante Reproduktion und sichert und gestaltet damit das Monopol über die externe Darstellung intern produzierten polizeilichen Materials. Diese bürokratische Tätigkeit konstruiert die Produktion und Reproduktion von Fällen und Ereignissen und damit auch das faktische polizeiliche Geschehen selbst. Sei es als Rechtfertigung zur Herstellung von KBOs, also besonders gefährliche kriminalitätsbelastete Orte, also diesen Gefahrengebieten, oder dem Schreiben von Strafzetteln für die Finanzierung der Dienststelle. Die Schwerpunktsetzung geschieht nicht nach Belieben des Einzelnen, sondern ist Ergebnis von komplexen Organisationsentscheidungen, sodass auch individuelle und intuitive Entscheidungen in der Regel geprägt sind vom polizeilichen Umfeld, von der Ausbildung, den Gepflogenheiten, den dienstlichen Vorbildern und den Vorgesetzten. Aus kulturanthropologischer Sicht wäre es jetzt relevant zu erfahren, wie und wonach Wissen sortiert wird, welchen Aufmerksamkeits- und Kompetenzschwellen die Handlungen folgen, um zu erfahren, wie diese Wissensproduktion folgt. Wie ich das gemacht habe oder was einer der möglichen Zugänge ist zu diesem Wissen oder zu dieser Art Umgang des Wissens, ist das, was als Ethnographie bezeichnet wird. Das heißt, der leitende Zugang ist ein klassisch ethnographischer zu sagen, what the hell is going on here? Das heißt, herauszufinden, was eigentlich im Feld der Polizei passiert. Das ist ein gutes Vorhaben, aber die Begleitung von Polizei und von Beamten in ihrem Alltag ist nicht ganz ohne Hürden. Wissen über andere und Wissen und über Wissen zu verfügen bedeutet Macht. Ein Geheimnis zu haben bedeutet nicht nur etwas zu verbergen, sondern es auch vor unstatthaften Zugriff zu schützen. Das heißt, Gruppen wollen eigentlich nie, dass alles von ihnen nach außen dringt, umso weniger, wenn es sich um sicherheitsrelevante Informationen handelt. Dass auch ein Feldzugang in der Polizei als Außenstehende sehr schwierig ist, war also zu erwarten. Anfragen von außen sind schwierig bis gar unmöglich. Je nachdem, welches Feld der Polizei von Interesse ist, unterscheiden sie sich im Grad der Verschlossenheit und in der ethnografischen Zugänglichkeit. Die Schutzpolizei, also die Streifenbeamten, sind dann noch relativ offen. Die Bereitschaftspolizei ist schon schwieriger. SEK und MEK zu begleiten, ist nahezu aussichtslos. Dazu kommt der monopolisierte Feldzugang selbst durch den Dienstweg, der ohne Unterstützerinnen und Fürsprecherinnen innerhalb der Polizei nahezu unmöglich ist. Denn eigentlich hagelt es im Absagen nach Absagen. Das haben wir jetzt im Projekt zum G20 gemerkt. Also gerade sammeln wir eigentlich mit den Kollegen Absagen und vor allen Dingen die Kreativität der Ausreden, die uns dort präsentiert werden. Die intransparenten Genehmigungswege sind das nächste Problem. Das heißt, das Leiten der Anfrage an eine völlig unbekannte Stelle, das wiederholte Anfragen an die Forschenden ihr Ansinnen immer und immer wieder zu formulieren oder das schlichte Liegenlassen von Anfragen sind dabei nur einige Beispiele, die nerven- und zeitkostende Praktiken, denen sich die Forschenden stellen müssen. Um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, also ich habe von der allerersten Anfrage die Bereitschaftspolizei zu begleiten, bis zu der offiziellen Genehmigung ein Dreivierteljahr tatsächlich gebraucht. Grundlegend wohnt der Polizei als bürokratische Organisation eine gewisse Unflexibilität in der Handhabung von Anfragen, die nicht dem gewöhnlichen Muster entsprechen inne. Schon kleine Anfragen sind Geduldsproben, weil sie durch verschiedene Verantwortlichkeitsbereiche gereicht werden, irgendwo versacken oder einfach direkt abgewiesen werden. Dazu kommen verschiedene Praktiken, die den Zugang erschweren und kontrollieren. Sicherheitschecks, formelle Abfragen des Strafregisters, eine weiterführende Sicherheitsprüfung bis hin zu einem umfassend organisierten Art Bewerbungsgespräch inklusive der Anwesenheit einer Polizeipsychologin. Außerdem die universitäre Bestätigung für den offiziellen Charakter der Forschung und damit deren Legitimation, dass also mehr als einmal und teilweise sogar mehrmals an den gleichen Stellen immer und immer wieder erbracht werden musste. Gehört zum Standardrepertoire an Kontrollpraktiken, wie sie bei Forschungsanfragen an Organisationen nicht unüblich sind. Rechtliche Absicherungen durch Ausschluss von Versicherungsleistungen, Datenschutzerklärungen etc. kommt dann natürlich noch dazu. Per se ist es keine geschlossene Institution. Es gibt ethnografische Forschung, es gibt Forschung über Polizei, die Polizei begleitet hat. Aber aufgrund der Machtposition ist es jederzeit möglich, der Polizei externe Forschung ohne Probleme abzuweisen. Das heißt, wenn wir abgewiesen werden, haben wir quasi keine Möglichkeit, uns an irgendeine Stelle zu wenden und zu sagen, naja, es wäre aber vielleicht eine demokratische Aufgabe, Forschung auch intern zuzulassen. Dann gibt es natürlich weitere Probleme im Feld. Diese seriöse Person dort bin ich. Das während der Begleitung der Bereitschaftspolizei gewesen. Denn Feldzugang hat sich als Daueraufgabe erwiesen. Relevant wurde da besonders diese leuchtende Gewerkschaftsjacke, die ich als Pflicht auferlegt bekommen habe, um mich bei Demonstrations- und Fußballgeschehen weithin sichtbar und erkennbar werden zu lassen. Argumentation war, dass Fremdkräfte, wenn sie bei solchen Einsätzen eingesetzt werden, mich nicht als sogenanntes polizeiliches Gegenüber lesen, sondern zur Polizei zugehörig. Leider gab es diese Gewerkschaftsjacke nur in Größe Männer M, was dazu geführt hat, ich habe darunter einen Wintermantel an. Und trotzdem ist diese Jacke zu groß. Und bei dieser Situation wurde ich auch aus Sicherheitsgründen beauftragt, diesen unglaublich viel zu großen Helm aufzusetzen. Das Resultat davon war, dass es ein Bild, das ein Journalist gemacht hat in der Situation, dass ich natürlich als irritierender Störfaktor im Feld wahrgenommen wurde und mich dann tatsächlich auf Internetseiten über dieses Geschehen, es war ein Neonazi-Aufmarsch, wiedergefunden habe. Gleichzeitig verunmöglichte die Jacke eine Kontaktaufnahme mit Demonstranten wie Gegendemonstranten oder Fußballfans, weil ich als Polizeibeamtin verstanden und entsprechend behandelt wurde. Doch auch eine Anpassung an das Feld, also durch Anpassung der Kleidung, was ist eine ethnografische Herausforderung ist, um den Feldteilnehmern ähnlicher zu werden, gelang dadurch nicht. Im Gegenteil führte die neonfarbene Jacke inmitten der dunkelblauen, dunkelgrün gekleideten Beamtin zu vermehrten Aufmerksamkeit und zu einer Positionierung der Forscherin als skurrile Fremde. Kommt den Fremden im Feld eigentlich die Möglichkeit auf eine größere Freiheit, sich in sozialen Beziehungen zu bewegen, zu? Führt die auffällige Andersartigkeit hier zu erhöhten Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme. So wurde eher über die Forscherin als mit der Forscherin gesprochen. Dann gibt es natürlich bürokratische Grenzen. Einsätze, die außerhalb des Bundeslandes, außerhalb des Bundeslandes, wo ich die Genehmigung hatte, stattfanden, waren einfach tabu. Sie hätten wieder einer gesonderten Antragsstellung bedurft und waren in der Spontanität, wie sie Einsatzkräften teilweise angefragt wurden, einfach nicht möglich. Die Feldforschung ist außerdem eine Zumutung für diejenigen im Feld, die eigentlich etwas anderes zu tun haben, denen aber nun eine fremde Person über die Schulter schaut. Feldteilnehmerinnen entwickeln daher Strategien, die Forscherinnen auf Abstand zu halten und vom Wissen auszuschließen, ohne in größere Konflikte zu kommen. Das hat für mich bedeutet, dass ich mich zwar, als ich die Streifenbeamtin begleitet habe, überall hinbewegen konnte, im Gemeinschaftsraum Platz nehmen oder in der Küche einen Kaffee zubereiten, ohne dass das irgendwie problematisch erschien. Gleichzeitig wurde es aber so, dass sich ein geselliger, sehr eifriger Beamter zu mir gestellt hat und mich kurz nach meinem Dissertationsthema befragt hat, nur mir im gleichen Augenblick selbiges zu erklären. Als Quereinsteiger hatte er bereits vor seinem Eintritt in die Polizei ein geisteswissenschaftliches Studium angefangen und abgebrochen und sieht sich daher selbst gern in der Position des Intellektuellen der Dienstgruppe. Dies führte dazu, dass er es als seine Aufgabe verstand, mir bei meinen Notizen behilflich zu sein. Er tippte mir belehrend auf mein Notizbuch und erklärte mir, was eine bessere Struktur hätte sein können. Er wies mich darauf hin, wenn ich etwas notieren sollte und erklärte mir umfangreich alles über die Polizei. Gleichzeitig ging er auf keine meiner Fragen ein und ignorierte meine Einwände. Dabei vermittelte er mir ein Bild der Polizei, das er als sozial erwünscht versteht, als gerecht, als heldenhaft, die Beamtin zwar immer ein bisschen überarbeitet, aber stets tüchtig und ehrbar. Über seine Alltagserfahrung selbst sprach er jedoch gar nicht oder gab mir nur widerwillig knappe Antworten. Die Feldteilnehmerin, also die Polizistin selbst, hatten so viele relativ subtile Strategien, dass ich nur sehr selten bewusst ausgeschlossen wurde, sondern eher abgelenkt, also das sei doch langweilig, wurde mein Blick gelenkt. Und es mich daher überrascht hat, wenn es dann tatsächlich doch mal passiert ist. Im Prinzip kann man sagen, dass sie auf die Zumutung des Settings unterschiedliche Antwort gegeben haben. So veränderte sich die Art und Weise der Streifenfahrten. Von fast prototypisch wirkenden Einsatzfahrten, in denen ich wie eine Touristin behandelt wurde, das war dann tatsächlich so, dass mir erklärt wurde, wo der beste Bäcker ist, wo man das beste Brot kaufen kann, dass hier Angelina Jolie wohnt, dass dort Brad Pitt wohnt, also ja, sowas, bis hin zu Einsatzfahrten, in denen Richtlinien umgangen wurden und informelle wie illegitime Praktiken der Polizeiarbeit sichtbar wurden. Diese Entwicklung ist aber nicht nur Teil der Gewöhnung des Feldes an mich, denn der fremde Blick, also dass der fremde Blick tatsächlich mitfährt, wird nie vergessen. Vielmehr ist es ein Resultat eines gegenseitigen Kennenlernens und Einschätzenkönnens. Als Fremde verfügt die Forscherin, also speziell ich, über eine Reihe von Eigenschaften, aufgrund derer sie ein bevorzugtes Objekt sozialer Zuschreibung durch die Feldteilnehmerin wird und mit entsprechenden Erwartungen konfrontiert wird. Einige sind hierbei begünstigend, andere haben eher verschließend gewirkt. Etwas, was in Interviews mit Bereitschaftspolizisten immer wieder abgefragt wurde, war zum Beispiel meine regionale Herkunft. Meine Herkunft aus dem Bundesland, in dem die Polizeibeamtinnen arbeiten, war relevant für ihre Einschätzung meiner Kompetenz, ihre Aussagen richtig einordnen und verstehen zu können. Auch die soziale Herkunft war immer wieder Thema. Ich entsprach in Habitus und Auftreten nur bedingt den Vorstellungen, die sich einige Beamtinnen von einer sogenannten Frau Doktor von der Universität gemacht hatten. Das war übrigens dann tatsächlich der Name, den ich hatte. Ich war immer Frau Doktor. So empfahl mir ein Dienstgruppenleiter nach vorherigem Telefonat doch, Zitat, Stöckelschuhe und den Rock, Zitat Ende, bei der Streifenbegleitung daheim zu lassen. Eine Bitte, die auf das Bild einer sich auf das Bild verweisen, das sich die Beamtin von der Forscherin gemacht hatten und sich bei späteren Nachfrage auch nochmal bestätigt, als die Beamtin es als eine Erleichterung empfanden, dass ich in Jeans und Turnschuhen zur Dienststelle kam. Auch meine Position als junge Frau war in dieser Hinsicht häufig ausschlaggebend. Jung zu sein ermöglichte mir, die Position des lernenden Neulings einzunehmen, dessen Fragen und neugierige Blicke in der sozialen Erwartung übereinstimmten und so weniger problematisch waren. Zum anderen befand ich mich natürlich an einem ähnlichen Alter wie viele Beamtinnen, also Mitte, Ende 20, weshalb ich eher nicht als Autoritätsperson wahrgenommen wurde. Meine Kennzeichnung innerhalb der Streifenpolizei als Praktikantin, also man kriegt dann so ein kleines Dings, wo dann Praktikantin draufsteht, und unterstütze diese Position noch in zweierlei Hinsicht. Zum einen hatte ich eine beschreibbare Position innerhalb der stark strukturierten Organisation, das ist sehr, sehr wichtig, weil Polizeibeamtinnen immer irgendeine Bezeichnung haben müssen für irgendetwas, was dort passiert. Und zum anderen war es deswegen gut, weil Praktikantinnen einfach nicht ungewöhnlich sind in der Polizei und sie damit einfach eine Art Umgang mit mir gefunden hatten. Die zu tragende Schutzweste und das Praktikantenschild haben mich in eine Position innerhalb der Polizei gebracht, die mir auch außenstehende Personen selten dazu verleitet haben, mich als Ansprechpartnerin zu verstehen. Und gleichzeitig konnte ich in der Rolle des neugierigen Neulings eine Art akzeptable Inkompetenz entwickeln. Das heißt, ich konnte Dinge auch mehrmals nachfragen und es wurde mir immer und immer wieder geantwortet, ohne dass es problematisch war. Auch das Frausein erwies sich als eine relevante Größe in der alltäglichen Feldforschung. Besonders im stark männlich dominierten Bereich der Gesellschaft, wie es in der Polizei zweifelsohne ist, führt die Zuschreibung der Frau als Zuständige für Beziehungs- und Gefühlsarbeit zu einer Wahrnehmung der Forscherin als relativ harmlos. Führt übrigens auch dazu, dass mir sehr viele Beamten sofort an die Seite gesprungen sind. Und man muss dazu sagen, dass ich in meiner Doktorarbeit über Aggressionspraktiken arbeite, also über schon emotionale Themen innerhalb der Polizei und ich als Art Therapeutin oder psychologische Ansprechpartnerin gebraucht wurde. Das stark geschlechterstereotype Denken innerhalb der durch hegemoniale Männlichkeit geprägten Polizei toleriert Beobachtungstätigkeiten von Forscherinnen so besser als die von Männern. Gleichzeitig gab es natürlich auch Annäherungsversuche von Polizistinnen, die mir ihre privaten Telefonnummern zu vergeben suchten und zweideutige Anmerkungen machten. Auch andere stereotype Zuschreibungen können im Feld problematisch werden. So beschreibt Jennifer Hunt in ihrer Polizeistudie Probleme der Forscherin, mit dem Stereotyp der geschwätzigen Frau konfrontiert worden zu sein, der sie von wesentlichen Informationen ausschloss. Zum Abschluss. Prinzipiell, und das ist, glaube ich, das Wichtige, ist all das, was mir dort im Feld begegnet, selbst wenn ich nicht an die Daten komme, die ich eigentlich möchte, sind es Daten, weil es um das geht, was mir präsentiert wird, das, was mir gesagt wird und was mir gleichzeitig ausgeschlossen wird. In meiner Forschung geht es darum, dass ich nicht nur an das Wissen möchte der Polizei, sondern auch an das, was gemeint ist. Ich will an das, was es bedeutet und das, was es macht. Welche Sinnstruktur dahinter stehen und aus welchen Wissensbeständen sich die Handlungen nähern. Wie das Wissen entsteht, welches Wissen wie weitergegeben wird und vor allen Dingen, in welchen sozialen Kontexten das geschieht. So viel dazu, glaube ich. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Dann machen wir direkt weiter. Du möchtest.
Danke. Das ist super, super spannend. Wir Polizei Wissen nach außen gibt. Genau, durch welche Prozesse das Wissen gefiltert ist. Das ist vielleicht auch die große Diskrepanz, mit der die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt zu tun hat. Das Wissen über die Arbeit der Polizei maßgeblich von Berichten des sogenannten polizeilichen Gegenübers erhält, Der Schwerpunkt der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt liegt dabei auf dem Themenfeld Rassismus und Polizei, also nicht allgemein, sondern Rassismus und Polizei. Und neben dem ganzen Empowerment und dem Willen einer sozialen Veränderung ist vielleicht ein Fokus von COP, um hier darüber sprechen zu können, das Aufdecken von Mechanismen und Operationen, die systematisch rassistisch, institutionell systematisch rassistisch diskriminierend wirken. Genau, ich würde ganz gerne mal zwei so typische Berichte vorlesen aus der Chronik, die auch veröffentlicht ist auf der Homepage von COP. Die gebundene Fassung geht nur bis 2013. Auf der Homepage stehen alle Berichte, die wir erhalten haben, bis 2018, also aktuell. Ich will mal zwei Berichte vorlesen, um Ihnen Eindruck zu geben, womit wir es zu tun haben. Im Hintergrund laufen Interview-Auszüge von einem Interview mit einem Polizisten, einem der ganz wenigen Whistleblower, der ein bisschen was über die Polizeiarbeit in dieser Presse gesagt hat, jetzt.de vom 8.9.2017, letztes Jahr, nur damit Sie wissen, ja, wie Polizistinnen im Alltag den Menschen begegnen, die sich an uns wenden. Ich lese Ihnen mal ein Beispiel vor, das ist vom 28. Dezember 2012, da hat Kiki Lipe an uns geschrieben, alle Berichte sind anonymisiert, also genau nicht zurückverfolgbar. Kekeli P. ist mit dem Fahrrad in Kreuzberg unterwegs. Eine Polizeistreife passiert ihn und zwingt ihn zum Anhalten. Angeblich soll er eine rote Ampel überfahren haben. Ein Polizist tritt an ihn heran und verlangt seinen Ausweis. Kekeli P. weiß nicht, was los ist. Mehrere Beamte erklären ihm, er hätte eine Ordnungswidrigkeit begangen. Kekeli P. hat seinen Ausweis nicht bei sich, gibt aber seine Personaldaten zur Prüfung weiter. Mehrere ZeugInnen werden auf die Situation aufmerksam und intervenieren. Sie halten den Umgang der Polizisten mit Kekeli P. für überzogen. Das wissen wir, weil sich die ZeugInnen später auch bei uns gemeldet haben. Dann wird er gefragt, wo er sein Fahrrad her habe. Ein Polizist notiert die Seriennummer und prüft, ob es gestohlen wurde. Mehrmals wollen die Beamten wissen, ob er Drogen oder Waffen bei sich trage. Es fallen immer wieder rassistische Beleidigungen. Kekeli P. wird durchsucht. Die Polizisten finden seine Krankenkassenkarte. Er wird zu seiner Adresse befragt und telefonisch überprüft. Die Beamten wollen ihn zu seiner Wohnung begleiten, um dort seinen Pass einzusehen. Widerwillig schließt Kekeli P. sein Fahrrad in der Nähe an und steigt in den PKW der Polizisten. Für ihn völlig überraschend fahren die Beamten nicht in Richtung seiner Wohnung, sondern auf eine Polizeiwache in Friedrichshain. Was dort passiert, beschreibt er später so. Zitat: Dann haben sie ihre Handschuhe ausgezogen. Dann haben sie ihre Handschuhe angezogen. Sie haben mich gezwungen auszusteigen. Ich bin nicht ausgestiegen. Dann kam einer und hat mich so unter dem Arm gezogen. Ein anderer rief, legt ihm Handschellen an. Einer hat mich einfach in dem Auto geschlagen. Ich war sehr perplex. Er hat mich direkt ins Gesicht mit der Faust geschlagen. Er hat sich auf mich raufgesetzt und mich mit meinen eigenen Händen geschlagen, mit denen ich mich geschützt habe. Im Auto hat er mich so oft geschlagen. Er hat mich ein paar Mal ins Gesicht getroffen und bei einem Mal bin ich richtig doll in den Sitz gerutscht. Erst war es nur der eine. Ich glaube, er wollte das Versteck vor den Kollegen machen. Er hat sich auf mich raufgesetzt. Er hat versucht, mich versteckt zu hauen. Die Kollegen haben gesagt, dass er aufhören solle. Ich habe meine Hände hochgehoben. Sie haben mir Handschellen angelegt. Dann hat mich ein anderer geschlagen. Einer war hinter mir. Im Auto versuchten sie, mir Handschellen anzulegen. Dann kam ein anderer. Ich weiß nicht, wer die Handschellen angelegt hat. Dann hat einer mir von hinten auf meinem Kopf mit dem Schlagstock geschlagen. Ein anderer hat mich auch geschlagen. Ich weiß nicht mehr, wo. Sie haben mich rausgeholt und dabei geschlagen. Dann dachte ich, dass es gut wäre, wenn sie mich rausgeholt haben. Da fängt es aber erst richtig an. Von allen Seiten haben sie mich zu fünf geschlagen. Es hat nicht aufgehört, wie ein Hagel mit Schlägen. Der eine hat die ganze Zeit versucht, mich zu würgen. Alle haben auf mich eingeschlagen, bevor sie mich rausgezogen haben. Danach ging es richtig los. Ich schreie vor Todesangst. Ich habe fast mein Leben aufgegeben. Mit aller Gewalt hat einer meine Hände weggezogen, damit der andere zuschlagen kann. Geschlagen auf den Kopf, aber auch auf den Rücken. Ein Stock hat mich immer wieder getroffen. Einer hat meinen Kopf immer hochgedrückt und Hände festgehalten. Ich wollte nur noch zu Boden fallen. Du denkst, irgendetwas explodiert in dir. Das geht dann weiter. Ich lese das nicht alles vor, weil es eine relativ es ist eine sehr gewaltvolle Situation. Am Ende frage Kikili P., seid ihr stolz, habe ich gefragt. Dann haben sie sich über mich lustig gemacht, wie ich aussehe. Die dachten die ganze Zeit, dass ich keinen Pass hätte. Wir schieben dich ab, wir bringen dich heute nach Köpenick. Es gab kein Mitleid. Dann wird Kikili P. erkennungsdienstlich behandelt. Er wird lange in der Wache behalten. Erst am späten Nachmittag kann er nach Hause gehen. Er hat Platzwunden, Hämatome, Schürfwunden und Schwellungen, die dann auch ärztlich attestiert werden. Er stellt dann Strafanzeige gegen die Polizisten wegen Körperverletzung im Amt. Er selbst wird wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Das ist so ein recht typischer Bericht, wie er uns erreicht. Ich will Ihnen aber auch einen zweiten Bericht als Beispiel noch vorlesen, der weniger physisch gewaltvoll ist, aber auch die Gewalt gegen die Menschen zeigt, die sich bei uns melden. Der ist auch aus 2013 vom 18. September, Ahmed O. Ahmed O. hat sich vor dem S-Bahnhof Zoologischer Garten eine Zigarette angesteckt. Im Bahnhofsgebäude deutet eine Bundespolizistin in seine Richtung und zeigt ihm an, dass er im Innenraum nicht rauchen dürfe. Er macht die Zigarette aus. Die Bundespolizistinnen laufen einige Schritte vor Ahmed O., drehen sich aber plötzlich um, kommen auf ihn zu und fragen, ob er Waffen bei sich trage. Ahmed O. verneint das, woraufhin die Beamtinnen seinen Ausweis verlangen. Ein Polizist nimmt ihm die Mütze vom Kopf und fordert ihn auf, seine Jacke auszuziehen. Ahmed O. fühlt sich wegen der Durchsuchung vor den Augen aller Menschen im Bahnhof extrem gedemütigt. Dann wird er gefragt, ob er Drogen konsumiere. Er verneint dies, wird aber trotzdem mit erhobenen Armen an eine Wand gestellt und einer Leibesvisitation unterzogen. Schließlich muss er auch noch seine Schuhe ausziehen. Während der gesamten Prozedur hält ein Beamter Körperkontakt zu ihm. Ahmed O. empfindet die gesamte Situation als unangenehm, belästigend und beängstigend. Ein Bekannter von Ahmed O. ist zufällig vor Ort und bezeugt die Situation. Seine Intervention kann die BeamtInnen nicht von der Durchsuchung abhalten. Genau, das ist so ein klassischer Fall von Racial Profiling am Zoologischen Garten und von dem daraus folgenden Umgang. Das sind zwei Berichte, die zeigen, woher die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt das Wissen über Polizeiarbeit her hat. Kurz vielleicht, COP ist, wie schon richtig gesagt, 2002 gegründet worden. Bei COP sind ungefähr 10 bis 15 weiße und nicht weiße Aktivistinnen engagiert aus sehr unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Als wir angefangen haben, war COP so die einzige Gruppe in ganz Deutschland, die sich mit rassistischer Polizeigewalt beschäftigt hat. Mittlerweile gibt es COP-Gruppen auch in Kiel und in Bremen und wir haben auch COP-Watch in Frankfurt und Leipzig, die sich gegründet haben. Ja, Leipzig glaube ich erst 2018. Genau, COP bietet eine sehr konkrete Unterstützung für Menschen an, die sich an uns wenden. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum doch im Laufe der Zeit sich viele Menschen, Betroffene und ZeugInnen an uns wenden. Zum einen haben wir einen Rechtshilfefonds, den wir immer wieder zur Verfügung stellen, wenn Menschen sich die Gerichtsverfahren nicht leisten können und Unterstützung brauchen. Wir haben auch Kontakte zu AnwältInnen, die erfahren sind in der Arbeit oder in Prozessen, in die PolizeibeamtInnen involviert sind. Und zum Beispiel wissen, wie Berichte, Polizeiberichte zu lesen sind, wie Darstellungen von PolizistInnen, fehlende Aktenteile, wie das zu bewerten ist. Das braucht auch ein Wissen unter StrafverteidigerInnen natürlich. Eine ganz zentrale Aufgabe der Kampagne ist Monitoring. Wir veröffentlichen mit Einverständnis der Menschen alle Berichte in Berlin zu rassistischer Polizeigewalt, machen sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit mit Betroffenen, ZeugInnen, Nachbarschaften, aber auch einfach als Gruppe zu Themen. Jetzt gerade am 17. November zum Beispiel waren wir hier auch in der HU und haben zu dem Thema, wer kontrolliert die Polizei, Möglichkeiten einer unabhängigen Polizeibeschwerdestelle in Berlin eine Veranstaltung gemacht. Genau, und ansonsten sind wir super vernetzt mit ganz vielen aktiven Menschen, die im Feld institutioneller Rassismus in Polizei, Justiz, Akademie und Medien tätig sind. Vielleicht, was wir nicht machen, was ganz wichtig ist, COP macht keine Beratung. Genau, COP macht tatsächlich eine solidarische Kampagnenarbeit und begleitet begleitet Menschen, die von solchen Polizeihandeln betroffen sind. Seit es COP gibt, seit 2002, haben sich die Berichte wirklich unglaublich vervielfacht. Das hat damit zu tun, dass COP relativ bekannt ist in der Stadt, aber auch in Deutschland mittlerweile. Und dass COP eine konsequent antirassistische Position bezieht und vor allen Dingen auch das konkrete Anliegen von Betroffenen einen Umgang damit findet. Das konkrete Anliegen ist eigentlich, dass sie mit Strafanzeigen konfrontiert sind, die Leute, die sich an uns wenden. Und dass das jetzt vermehrt zum Beispiel bei unbegleiteten minderjährigen geflüchteten Menschen auch eine existenzielle Bedrohung durch den unsicheren Aufenthalt nach sich zieht und damit auch natürlich eine Notlage vorherrscht. Und wir zu Beratungsstellen weitervermitteln und zu Anwältinnen, die dann wirklich sehr engagiert an der Seite der Leute arbeiten und diese Widersprüche zwischen den Behauptungen der Polizei und dem Erleben der Menschen versuchen, auch in Strafverfahren darauf einzugehen, was super schwer ist. Da, glaube ich, können wir später auch noch was zu sagen. Genau. Im Prinzip alles, was wir über rassistische Polizeigewalt in Berlin wissen, wissen wir von den Betroffenen und von ZeugInnen selbst. Einiges in letzter Zeit melden sich auch immer mal wieder PolizistInnen und berichten von so Routinen und Praxen auf den Dienststellen. In unserer Chronik haben wir seit 2000 ungefähr 200 Berichte nur für Berlin dokumentiert. Ich glaube, Copwatch in Frankfurt dokumentiert auch mittlerweile. Und das ist so ein Anliegen, was so alle haben, dass diese Berichte dokumentiert werden, weil es sonst niemand anderes tut. Die Erfahrungen von Betroffenen und ZeugInnen in den Berichten zeigen, dass PolizistInnen doch Zusammenhänge komplett anders darstellen, sich selbst als Opfer stilisieren, Rassismus als Problem natürlich überhaupt nicht wahrnehmen und in sämtlichen Fällen PolizistInnen die Definitionsmacht über die Situation erhält, nämlich durch das Berichtswesen, die Polizeipressemeldung und die Ermittlungen dann vor allen Dingen, die dann an die Staatsanwaltschaft weitergehen und also ungefiltert im Gerichtsverfahren dann auftauchen. Das heißt, wir haben das jetzt sehr schön gesehen, wie Wissen produziert wird in der Polizei. Das ist tatsächlich, wird bis in die höchste Ebene als objektiver Ermittlungsstand, wie kann ich das sagen, vorweggenommen, wahrgenommen. Genau. Die Menschen, die sich an COP wenden, berichten dabei natürlich nicht nur über diese Vorfälle selbst, sondern auch darüber, und davon sind viele wahnsinnig überrascht nach dem, was sie erlebt haben, dass gegen sie selbst als Täterinnen ermittelt wird. Und das hinterlässt doch die meisten nach unserem Dafürhalten. Also wir haben Kontakt natürlich auch zu sehr vielen Betroffenen und ZeugInnen mit also riesengroßer Wut. Also viele Leute sind fassungslos und wirklich wütend darüber. Unsere Erfahrung bei COP ist, dass institutioneller Rassismus, das heißt Mechanismen und Operationen, die im Effekt systematisch rassistisch diskriminierend sind, dass die nicht nur in Deutschland im Allgemeinen geleugnet wird, sondern institutioneller Rassismus bei Strafverfolgungsbehörden im Besonderen natürlich auch. Und die einzige Möglichkeit, diesem Problem entgegenzutreten, ist eben diese Berichte zu dokumentieren, weil die eben diese Gegenerzählung zu diesem sehr wirkmächtigen Diskurs, der auch beschrieben worden ist, der auch sehr populär ist, von einer rassismusfreien deutschen Strafverfolgungsbehörde bilden. Wir verstehen die Berichte, die uns erreichen, die Videos und die Audioaufnahmen als erzählte Beweise, die in der Arbeit von COP die Basis der Rassismusanalyse bilden. Es gibt zum Beispiel so ein paar Darstellungsweisen, die systematisch von den Berichten, die COP erreichen, angegriffen werden, Darstellungsweisen der Polizei. Also die eine, also ich klasse das jetzt einfach mal, fasse es mal so ein bisschen zusammen, es gibt noch viel mehr, aber ich habe mal viel rausgegriffen. Anlass- und verdachtsunabhängige Kontrollen an kriminalitätsbelasteten Orten würden alle sich an diesen Orten aufhaltende Personen treffen. Nach übereinstimmenden Betroffenen und Zeuginnenberichten treffen die Kontrollen schwarze Menschen, Personen of Color und arme Menschen hauptsächlich. Das wird hier auch in dem Interview nochmal aufgegriffen. so eine andere Darstellung ist, dass der dem Gewalteinsatz von PolizistInnen immer eine Widerstandshandlung oder Körperverletzung des polizeilichen Gegenübers vorangehen muss. Gerade in jüngster Vergangenheit erreichen COP vermehrt Videoaufnahmen und Zeuginnenberichte, die ein gegenteiliges und völlig unverhältnismäßiges Agieren von PolizistInnen in Berlin zeigt. Wir hatten jetzt so einen wirklich massiven Gewaltangriff auf einen jungen schwarzen Mann am Cottbusser Tor und auch am U-Bahnhof Boddingstraße, wo Zeuginnenberichte und Aufnahmen die Darstellung der Polizei völlig widersprochen haben. Razzien in Berliner Parks tragen zur Bekämpfung der sogenannten Drogenkriminalität bei, ist so ein dritter Mythos. Also zum einen haben wir mittlerweile in Berlin ganz viele parlamentarische Anfragen, die darüber Auskunft geben, wie viel Mittel eingesetzt werden bei diesen Razzien, und der Mitteleinsatz und der Stundeneinsatz steht in überhaupt keinem Verhältnis zum Anzeigenaufkommen, was dabei rauskommt. Und bei den Anzeigen wissen wir natürlich auch gar nicht, ob es zu Verurteilungen kommt. Da werden keine Statistiken verknüpft geführt. Zudem haben wir gerade bei den Razzien in den Parks zahlreiche Zeuginnenberichte und Betroffenenberichte vorliegen, die von rassistischer Diskriminierung sprechen. Das heißt, von Menschen sind, die einfach mitgenommen werden, nicht weiße Personen, die mitgenommen werden, ausgestellt werden in den Parks. Und die davon berichten, dass wenn sie dann zu diesen Polizeiautos kommen und da allesamt in Reihe und Glied aufgestellt werden, dass da keine einzige weiße Person steht, sondern tatsächlich nur schwarze Menschen. Das heißt, wir haben es hier mit Racial Profiling zu tun, was immerhin verfassungswidrig ist. Also wir haben hier überhaupt keine Verhältnismäßigkeit, können wir erkennen. Und dann haben wir natürlich die gravierendsten Fälle. Das sind die Fälle, wo Menschen von der Polizei getötet werden. Und wo die Polizei stets behauptet, dass es eine Notwehrhandlung war. Und COP hat begleitet zwei Familien, in denen beide Familien mit Hilfe von Rechtsanwältinnen diesen Thesen doch erheblich widersprechen. Das ist die Familie von Sliman Hamade, der 2010 in Schöneberg umgebracht worden ist, und von Hussam Fadel, der 2016 in Tempelhof von Polizistinnen erschossen worden ist. Genau, und diese Muster oder diese Widersprüche, die veröffentlichen wir gemeinsam mit Familien, Angehörigen und Betroffenen, schreiben sehr, sehr viel darüber. Und mittlerweile ist es so, dass Journalistinnen, Sozialarbeitende, viele Studierende diese Berichte auch aufnehmen und die Perspektive verbreiten. Das heißt, es entwickelt sich vielleicht so etwas wie Gegenstimmen. Die Glaubwürdigkeit der Polizei ist mittlerweile auch bei solidarischen und interessierten Teilen in der Stadtbevölkerung in Berlin zumindest ein Stück weit angekratzt. Das, was du vorhin auch erzählt hattest in Neukölln, dass Menschen stehen bleiben, in den migrantischen Nachbarschaften ist das etwas, was wir sehr viel auch kennen. Das hat auch mit dem unterschiedlichen Wissen über Polizei zu tun, dass in Neukölln tatsächlich die Menschen stehen bleiben, weil sie wissen, dass Polizei so arbeitet und nicht vertrauensvoll arbeitet bei Personen, die nicht weiß sind. Aber wir haben es mittlerweile tatsächlich in der Stadt auch damit zu tun, dass sich sehr, sehr viele Menschen stehen bleiben, filmen, gucken, beobachten, wenn Polizistinnen arbeiten. Und das ist vielleicht so eine ganz unmittelbare Veränderung, die wir als COP durch diese Berichte, die an uns geschickt werden, doch auch erleben. Genau, es gab die Frage, warum es wichtig ist, Berichte selbst organisiert und institutionell unabhängig zu sammeln. Du hast eigentlich implizit alle Antworten darauf gegeben. Ich kann das vielleicht nur auch nochmal aus unserer Sicht beschreiben. Ich glaube, Sie alle wissen, dass Deutschland wiederholt von internationalen, regionalen und nationalen Menschenrechtsorganisationen aufgefordert worden ist, institutionelle Praktiken und Effekte der Strafverfolgungsbehörden auf ihr Diskriminierungspotenzial hin zu überprüfen. Eine belastbare Datenlage vorzulegen und eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle auf nationaler Ebene wie auch auf Länderebenen einzurichten. In Berlin gibt es, wie in vielen anderen Bundesländern auch, wieder eine Datenlage, beispielsweise zu anlass- und verdachtsunabhängigen Personenkontrollen und Durchsuchungen an kriminalitätsbelasteten Orten, wo wir sehr, sehr viele Berichte von Racial Profiling haben. Noch gibt es eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle. Es gibt bislang keine effektive und zufriedenstellende Kontrolle von Polizeiarbeit für diejenigen, die rassistische Kriminalisierung erleben. Staatsanwaltschaften und Gerichte agieren bei Anzeigen wegen Körperverletzung im Amt, Nötigung oder Mord, diplomatisch gesprochen in einem Interessenskonflikt. Beate Böhler, die mal als Nebenklägerin aufgetreten ist, und zwar hatte sie vertreten eine Schwester von Dennis Jockel, der 2008 von Berliner Polizisten in Brandenburg mit 8 Schüssen getötet worden ist. Die hat mal diese Gerichtsverfahren so beschrieben. Zitat: Wir sind gewohnt, dass die Polizeibeamten, die dabei gewesen sind, Geschichten erzählen, bei denen sich jedem denkenden Menschen die Fußnägel hochkringeln. Trotzdem wird so getan, als ob das vertretbar, glaubwürdig, nicht widerlegbar war, sei. Alle, die solche Prozesse mitgemacht haben, haben das tatsächlich auch schon erlebt. Das ist häufig absurd, die Berichte von Polizistinnen. Die tendenziöse Ermittlungsarbeit gegen Polizeikolleginnen werden im Strafverfahren konsequent ignoriert, so schreibt Beate Böhler weiter. Beweismittel am Tatort werden über See hin nicht gesichert. Unbeteiligte Zeuginnen werden nicht namhaft gemacht, weggeschickt, ja sogar kriminalisiert. Das Opfer wird kriminalisiert. Häufig wird das Opfer wegen Widerstandes angezeigt, um Körperverletzungen im Amt zu legitimieren. Die beteiligten Polizistinnen haben auf der Dienststelle Zeit und Gelegenheit, sich in Ruhe abzusprechen und ihre Aussagen und Berichte abzugleichen. Das ist etwas, was ZeugInnen zum Beispiel in Strafverfahren nicht vergönnt ist, ihre Berichte abzugleichen und ihre Erinnerungen gegenseitig aufzufrischen, weil ihre Aussagen dann als komplett unglaubwürdig zurückgewiesen werden. Also die haben überhaupt keine Relevanz dann mehr im Strafverfahren. Das ist bei PolizistInnen anders. Genau, Datenlage gibt es nicht. Es gibt überhaupt keine Daten, die Berichte zu rassistischer Diskriminierung in Polizeiarbeit in irgendeiner Weise Rechnung tragen würden. An kriminalitätsbelasteten Orten werden Kontrollen überhaupt nicht erfasst, in keiner Form. Also weder wie viele Menschen kontrolliert werden, noch warum die Menschen kontrolliert werden, mit welcher Folge, also was daraus wird. Das Einzige, was wir wissen, sind Strafanzeigen. Wir wissen aber selbstverständlich nicht, weil auch die Staatsanwaltschaften und die Polizistinnen in ihren Statistiken nicht korrespondieren sozusagen. Wir wissen nicht, welche Strafanzeigen zu welchem Ergebnis geführt haben. Wir wissen nichts zu Platzverweisen an kriminalitätsbelasteten Orten. Wir haben viele Menschen, die uns sagen, dass sie zum Beispiel nicht mehr an den Alexanderplatz gehen, weil das für sie eine No-Go-Area ist, weil sie permanent von Polizistinnen kontrolliert werden, durchsucht werden, ausgestellt werden, herabgewürdigt werden, ausgezogen werden. Und das ist für sie so erniedrigend und so gefährlich, dass sie sich dort nicht mehr bewegen. Aber auch der Görlitzer Park war lange Zeit so ein Ort, wo gerade so junge Menschen, junge schwarze Menschen überhaupt nicht hingegangen sind. Obwohl es all diese Berichte gibt und obwohl es eigentlich es steht der Vorwurf im Raum eines Grundgesetzverstoßes in polizeilicher Arbeit. Trotz dessen hält die Polizei an ihren Befugnissen, zum Beispiel an kriminalitätsbelasteten Orten, fest, dass sie anlass- und verdachtsunabhängig kontrollieren kann. Das Bild objektiver Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden gilt aufgrund institutioneller Missstände für rassistisch kriminalisierte Personen also in keiner Form. Das gibt es nicht. Und da sich die Polizei eben bislang weigert, ihre Arbeit in den genannten Bereichen zu reformieren und auch Staatsanwaltschaften und Gerichte involviert sind in diese Vorgänge, ist ein selbstorganisiertes Archiv der alltäglichen Wirklichkeit von nicht weißen Personen im Kontakt mit Polizistinnen notwendig. Und das muss selbstorganisiert sein, eben weil wir es auch mit einem gesamtgesellschaftlichen rassistischen Diskurs zu tun haben, in dem die Berichte von Betroffenen doch sehr, sehr schnell durch die große Glaubwürdigkeit, die die Polizei bei denjenigen genießt, die rassistisch privilegiert sind, überschrieben werden. Das ist eigentlich auch das, was jahrzehntelang passiert ist. Es ist ja nichts Neues, dass Leute die Polizei so erleben. Was vielleicht neu ist, ist, dass die Berichte mittlerweile veröffentlicht sind und Gehör finden in einer weißen Gesellschaft. Das ist vielleicht etwas, was sich verändert hat. Genau, warum gibt es in verschiedenen Bevölkerungsteilen unterschiedliches Wissen über die Polizei? Also ich bin der Meinung, dass das ganz zentral mit rassistischer Privilegierung und rassistischer Diskriminierung zu tun hat. Zum Beispiel merken rassistisch privilegierte Menschen ja gar nicht, dass sie von der Polizei nicht kontrolliert werden. In der Regel ist die Abwesenheit von einem erniedrigenden Verhalten für privilegierte Menschen überhaupt nicht bewusst. Umgekehrt haben rassistisch kriminalisierte Personen natürlich sehr viele Erfahrungswerte, aber auch eine klare Vorstellung davon, was sie von der Polizei zu erwarten haben, wenn sie ihnen an einem bestimmten Orten begegnen. Das sind eigene Erfahrungen, aber es sind auch viele Erzählungen in den Nachbarschaften selbst, in den Familien und von Freundinnen, die so ähnlich sind wie das, was sie eben auch erleben. Und genau. Und dann haben wir halt so einen rassistisch kriminalisierenden Diskurs, der auch eine Rolle spielt. Ich will da gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich will nur sagen, dass natürlich die polizeiliche Arbeit, du hast das vorhin auch so schön gesagt, ne, wer soll vor wem aufgrund von was geschützt werden? Das ist eigentlich das, was die Legitimität von polizeilicher Arbeit ausmacht. Und die polizeiliche Arbeit hat, so berichten uns eben auch die Menschen, die sich an uns wenden, hat ja immer genau diese zwei Botschaften. Wenn in der Öffentlichkeit schwarze Menschen oder Personen of Color kontrolliert werden, ist das die klare Botschaft, du bist überwacht, wir vertrauen dir nicht, niemand vertraut dir, potenziell kriminell, und du wirst nie dazugehören. Es ist völlig egal, wer du bist, du wirst nicht dazugehören, weil du kriminell aussiehst. Das ist ein rassistischer Diskurs, das ist die Botschaft an die, die kontrolliert werden. Es ist aber auch eine Botschaft an mich, die geschützt werden soll vor Kriminalität. Und diese Botschaft ist, die Polizei, also wir sorgen für eure oder unsere Sicherheit. Und ich sehe, es sind wieder die anderen, die sich nicht an Recht und Ordnung halten. Und damit gibt es natürlich einfach so ein Reproduktionspotenzial von den kriminellen anderen, der dann durch politische Maßnahmen und durch Ordnung, durch verschiedene Maßnahmen malträtiert werden muss. Genau, das ist vielleicht erstmal so ein paar Gedanken zu dem Zusammenhängen.
Super, vielen Dank dafür. Ich habe schon viele Fragen, aber ich würde trotzdem euch, jetzt habt ihr eine Weile zugehört, erstmal fragen lassen, wenn es denn schon Beiträge oder Fragen gibt bisher.
Ich hätte gerne eine Frage, eine Anmerkung, erstmal danke für eure sehr interessanten Beiträge und sehr viel Einblick in eure Arbeit. Im ersten Vortrag hat sich was die Wissensbestände innerhalb der Polizei angeht, also so zwei Anmerkungen, was mir jetzt gefehlt hat, was nicht heißt, dass du so nicht geforscht hast oder was nicht siehst oder so. Genau, aber so, also ich hatte den Eindruck, dass es viel darum ging, wie die Wissensbestände kommen aus Dokumentation, aus dem zusammen besprechen, wie dokumentiert man jetzt was und was schreibt man jetzt aus sozusagen, und fand es auf jeden Fall gut und wichtig, dass du herausgehoben hast, dass es immer eine kollektive Arbeit ist und dementsprechend auch als kollektives Wissen verstanden wird und man dadurch, also die Polizistinnen selber auch in ihrer Arbeit wirklich halt dieser genau, also gemeinsam sozusagen dieses Wissen produziert. Also ein bisschen gefehlt hat, ist quasi der Bezug auf einfach auch mehrheitsgesellschaftliche Wissensbestände, wenn wir jetzt auch zum Beispiel halt eben von Racial Profiling sprechen oder Rassismus oder allgemein Diskriminierung der Polizeiarbeit, dass das ja auch nicht nur eine von der Polizei selbst generierte ist sozusagen, sondern dass es halt immer so einen Kreislauf auch erläuft. Ne? Gesellschaftliche Wissensbestände haben totalen Einfluss in die Polizeiarbeit und dann wiederum reproduziert die Polizei das und das halt dann wieder ein kann sozusagen gesellschaftliche vor allem, wenn es halt eben um Rassismus oder welche anderen solche Sachen geht. Und was war das andere? Genau, was mir auch ein bisschen vielleicht gefehlt hat, war, dass sehr viel um diese Dokumentation oder jedenfalls ein bisschen aufgenommen, was ist mit Sachen, die nicht verschriftlicht werden? Was ist diese ganzen Wissensproduktionen quasi, die nur in der Praxis passieren, die nichts mit der Ausbildung zu tun haben? Also dazu gibt es ja auch viel Forschung sozusagen, und diese ganze Cup-Culture-Geschichte sozusagen, was passiert eigentlich im Dienst, was für Wissensbestände werden da von oben nach unten weitergegeben sozusagen, was kann gesagt werden, was nicht und wie verfestigt sich sowas eben als Polizeisten, das sehr informell ist, aber ja sehr, sehr handlungsanleitend, aber halt auch sehr schwer kritisierbar, weil es halt eben nicht dokumentiert ist, weil es eben nicht festgeschrieben wurde und so weiter. Aber also, es ist jetzt so quasi keine Kritik, sondern nur so, dass mir das so, dass es, glaube ich, das vervollständigen würde, woher diese Wissensbestände nach der Polizei bekommen.
Also auf jeden Fall, du hast total recht. Mir ging es bei dem Beispiel, das ich rausgesucht habe, darum zu zeigen, wie Wissen produziert wird. Da habe ich bei weitem nicht alles genannt, worauf die überhaupt zugreifen. Also das sind ganz, ganz viele informelle Sachen. Dann wird dieses Wissen, was da produziert wurde, das ist ja auch noch nicht vorbei. Also das wird ja dann auch noch geprüft durch den Dienststellenleiter. Also das, was dort geschrieben wird, wird ja erstmal von diesem Prolix geprüft, ob das überhaupt in die Kriterien passt. Dann geht es nochmal an den B1, also diejenige Person, die dort gerade Wache hat, wird dort nochmal geprüft, kommt im Zweifel zurück, muss geglättet werden. Also allein diese Wissensproduktion ist da noch bei weitem nicht abgeschlossen. Manchmal geht es dann auch noch, wenn es noch weiter geht, kommt es nochmal zurück oder sowas. Also das sind auch Formulare, die dann hin und her geschickt werden. Und natürlich auch, dass die Polizistinnen leben ja nicht außerhalb der Gesellschaft. Also zum einen werden sie aus bestimmten Gründen von der Gesellschaft gerufen zu bestimmten Orten. Also gerade wenn es um Trinkerinnen geht oder Wohnungslose, ist es sehr häufig eher so, dass der Anruf, dass diejenigen sich am falschen Ort befinden, von der Gesellschaft kommt, also von Bürgerinnen, die dort vorbeigehen. Und in den seltensten Fällen Polizisten mit dem Streifenwagen selbst aktiv werden, wenn sie da vorbeifahren. Natürlich sind das Wissensbestände, die teilen, auf die sie auch zurückgreifen und die ihnen auch total bewusst sind. Auf jeden Fall.
Ich habe eine Frage, wenn zu dem Wissen, also durch, also als ethnografische Begleiterin oder Forscherin, wenn du da dabei warst, inwieweit, also eine grundsätzliche Frage, meine Erfahrung ist immer so, Polizisten erzählen, so, die wissen ja, die haben mich ja wahrgenommen als Forscherin und erzählen ja bewusst, halten ja Wissen vor und gehen ja anders mit dir um, ist es legitim, vielleicht das Forschungsvorhaben gar nicht deutlich zu machen oder es ist nicht legitim, weil manchmal, also meine Erfahrung ist, wenn ich erfahre viel aus der Polizei, weil man für etwas forscht, was der Polizei als nützlich ist und dann nehmen die dich wahr, als du gehörst zu uns, weil du zu forschst für etwas, was eigentlich nützlich ist und dann erzählen sie dir ganz viel nebenbei, wo du denkst, das hättet ihr mir sonst nicht erzählt, wo ich dann eigentlich immer denke, ja super, wäre das nicht ein Ansatz, eigentlich zu sagen, so komme ich an das Wissen ran, weil sonst wird ja durch Strukturen das Wissen, ja, oder also das eine Frage, ist das moralisch legitim, also ich würde sagen, ja, also aus Bauchgefühl heraus oder wie deine Erfahrungen eigentlich sind, ob ich mich einfach auf irre, weil man braucht das Wissen ja irgendwie, um auch Diskurse brechen zu können, weil natürlich nur in der Argumentation darüber, wenn man Sachen verändern will, braucht man das Wissen ja, weil Rassismus in der Polizei wird ja bestritten. Und solange man das bestreiten kann und sagen kann, wir haben das Problem ja nicht, müssen wir uns ja mit dem nicht auseinandersetzen, das brauche ich ja das Wissen darüber, dass ich beispielsweise in manchen Gesprächen dann einfach sagen, klar, wenn ich in den Zug gehe, kontrolliere ich den ersten, der aussieht wie aus Ghana. Wo ich sage, alles klar, danke, notiert, war mir bewusst, aber würdest du mir so wahrscheinlich sonst nie sagen. Und so ein Wissen braucht ja, das kriege ich ja auf dem Weg, ist das also ja legitim und zwar nicht, wie sind deine Erfahrungen darüber, da erzählen sie dir dann doch Sachen, wo du glaubst, also wo ist die Grenze der, das ist die Frage von rein, kurz sagen, Entschuldigung. Wo ist die Grenze der begleitenden Polizeiforschung vielleicht?
Also, ich habe das ja schon erwähnt, die vergessen niemals, dass ich mit dabei bin. Das Verhalten im Umgang mit mir hat sich verändert, es ist offener geworden, mehr wurde mir gezeigt. Also man muss sagen, dass ich die über einen Zeitraum von einem Jahr begleitet habe, dadurch, dass ich aber als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Jena angestellt war, waren das immer Episoden, wo ich dann 3 Wochen, 4 Wochen oder sowas regelmäßig in Neukölln die Streifen begleitet habe, dann wieder sehr lange nicht da war. Dann hat es aber diesen Effekt der Wiedererkennung gehabt. Damit kannten sie mich schon. Ich konnte, das ist ein sehr, sehr wichtiger Zugang für alle diejenigen, die forschen wollen, auch über gemeinsame Erfahrungen sprechen, weil ich bei bestimmten Einsätzen dabei war. Das hat auch so einen anderen Umgang erfordert und auch herausgefordert. Aber natürlich habe ich bestimmte Sachen nicht gesehen. Also, dass sie sich vor mir explizit rassistisch geäußert hätten oder ich Übergriffe gesehen hätte, das aber das kann man auch nicht erwarten, dass man das sieht. Ich habe in meiner Feldforschung dann so etwas gesehen, wenn andere Polizeieinheiten mit dazu kamen, die mich nur als Praktikantin gelesen haben, weil ich jetzt Praktikantin-Schild war, damit zugehörig zur Polizei und da nicht das Gefühl hatten, irgendwas verstecken zu müssen. Da habe ich Übergriffe gesehen, da waren sie sichtbar. Das heißt, natürlich ist der Blick begrenzt, wenn man im Forschungsfeld ist. Natürlich wird Bestimmtes nicht gesehen. Manchmal wird man explizit ausgeschlossen, was ich aber noch viel interessanter finde, weil ich mir denke, aha, ich schließe mich jetzt direkt aus. So, was verbergt ihr denn? Es wäre wesentlich uninteressanter gewesen vielleicht, wenn ihr es mir gezeigt hättet. Das sind ja alles Daten, mit denen man dann umgehen muss. Forschungsethisch würde sich die Frage danach, ob man nicht klar macht, was man dort sucht, eigentlich nicht stellen. Also das, es gibt einfach eine Verpflichtung derjenigen, die man erforscht, dass sie ja auch freiwillig irgendwie teilnehmen, wobei das bei den Beamten ja auch nicht so wirklich so ist. Man fragt ja die Leitung an und dann wird ihnen das einfach vorgesetzt und sagen sie, hier, ihr nehmt die jetzt mit. Aber trotzdem haben sie ja eine gewisse Freiwilligkeit zu sprechen oder nicht zu sprechen. Was im Feld immer so ist, ist, dass ich habe es vorhin schon gesagt, ich forsche eigentlich zu Aggressionspraktiken und habe sehr viel mehr gesehen. Ich habe gesehen, wie Wissen konstruiert wird. Ich habe gesehen, wie Ordnungsvorstellungen durchgesetzt werden. Also dieses ganze Wissen, das schreibt man ja aber auch in diesen Antrag mit rein, dass es eine ethnografische Forschung ist, was man da alles macht, das ist dadurch eigentlich schon abgedeckt. Also wenn man jetzt explizit zu rassistischen Verhalten von Polizeibeamten forschen würde, ich würde auch sagen, es würde abgelehnt werden, weil die Nützlichkeit, übrigens auch eins der Argumente, die können wir nicht gebrauchen, was oft dazu führt, dass das einfach abgesagt wird. Aber ja, also forschungsethisch würde ich sagen, nicht.
Ja. Ja, ich habe hier noch eine Wortmeldung und dann da hinten. Ja.
Seit langem gibt es ja die Diskussion um teilnehmende Beobachtung als Methode. Und auch seit 2003 in Abwägen gibt es ja auch diesen Begriff von Embedded Journalism. Also daher, wie weit ist diese Methodik diskutiert wurde, dass die Sinn dieser Methodik bzw. die Gehalt dieser Art von Forschungen und wie wird dagegen oder was wird dagegen als eine Methodik entwickelt, dass diese Vorwürfe, die sowohl in der Anthropologie gibt, als auch in der Politik, also in der aktuellen journalistischen Politik gibt, wie weit dagegen etwas gemacht bzw. entwickelt. Welche Strategie?
Also innerhalb meines Faches, also der empirischen Kulturwissenschaften, ist es ja eine der Hauptmethoden, tatsächlich ethnografisch zu arbeiten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr starker Diskurs über die Methoden. Es gibt Supervisionsgruppen teilweise, um sowas diskutieren zu können. Und also der Diskurs ist sehr weit vorangeschritten. So. Das ist bei anderen Sachen nicht so. Was dagegen getan wird, es gibt natürlich immer unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Ich glaube, wichtig dabei ist eine enge wissenschaftliche Begleitung von anderen Wissenschaftlerinnen. Also es gibt ja auch eine Diskussion darüber, dass sich gerade in Ethnografien Leute im Feld verlieren. Also das heißt, also bei der Polizei würde das wahrscheinlich bedeuten, dass ich Polizeiarbeit so gut finde, dass ich Polizistin werde. Es gibt auch andere Fälle, wo dann Aktivistinnen darin entstehen, weil sie sich lange im Feld aufgehalten haben oder sowas. Da gibt es auf jeden Fall wissenschaftliche Diskurse darüber. In unserem Fach ist es meistens so, dass eine starke Selbstreflexion der Forscherin dazugehört. Das habe ich vorhin schon so angeschnitten. Also welche Position habe ich im Feld? Wie kann man das reflektieren? Was hat das für einen Einfluss auf das, was mir im Feld begegnet? Und wie sich Feldteilnehmerinnen verhalten? Das ist, glaube ich, so die Gegenmaßnahme, die man treffen kann.
Dann hier.
Ja, inwieweit beeinflusst es das rassistische Wissen oder die rassistischen Praktiken bei der Polizei, dass sie selbst nicht mehr so weiß ist wie früher von dem Personalbestand her? Also dass es jetzt in Neukölln, zum Beispiel, wo ich wohne, auch sozusagen sichtbar oder auch hörbar, sag ich jetzt mal in dem Fall, Polizeibeamte gibt, die auch auf türkisch oder auf arabisch sozusagen im Dienst mit dem wir jetzt gegenüber kommunizieren. Ist es eine naive Hoffnung, dass es sozusagen einen Effekt haben wird, wenn die Polizei sich in ihrer personellen Rekrutierung oder Zusammensetzung ändert, dass das eine positive Auswirkung haben wird?
Also, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Ich würde jetzt erstmal als erstes antworten. Ich glaube, es ist naiv. Die Studien und das, was also bislang dazu geforscht wurde, zeigt, dass eher rassistische Stereotypen übernommen werden, auch von migrantischen Polizeibeamten, weil die Zugehörigkeit zu der Polizei dann stärker wird. Das, was ich im Feld beobachtet habe, war tatsächlich ähnlich, dass dann eher verstärkt gegen Migranten auch vorgegangen wurde, verbal, zu sagen, naja, ich habe es doch auch geschafft, was lungert ihr denn auf der Straße rum, wieso macht ihr denn so einen Stress? Ich weiß nicht, ob es da schon ausreichende Studien dazu gibt, die das langfristig so bestätigen können, aber das ist zumindest das, was die aktuelle was ich aus der aktuellen Forschungsliteratur dazu kenne und was ich aus meinen Felderfahrungen auch so bestätigen würde. Ich glaube, dass so Dinge wie Quereinsteigerinnen, die auch erst also älter sind, andere Lebenserfahrungen, andere Alltagserfahrungen gemacht haben, zum Beispiel auch Polizeibeamtinnen, die in Kreuzberg groß geworden sind oder in Friedrichshain oder in Neukölln selbst, die haben einen anderen Umgang mit Migranten. Dass sowas vielleicht viel relevanter ist, ja, in dem Punkt zumindest.
Ja, also wir können das, wir können auch überhaupt keinen Unterschied feststellen. Bei den Berichten über rassistische Polizeigewalt ist es irrelevant. Ist es irrelevant tatsächlich, ob die PolizistInnen jetzt eine Migrationsgeschichte haben oder nicht. Wenn man von institutionellem Rassismus ausgeht, kann es auch nicht relevant sein, weil Rassismus keine individuelle Handlung ist, sondern du hast es vorhin auch ganz gut beschrieben. Natürlich sind PolizistInnen mit Migrationsgeschichte tendenziell wahrscheinlich sogar noch unter einem höheren Druck, wenn es um diese kollektiven Entscheidungsprozesse geht, zu beweisen, dass sie bei ihren Kolleginnen dabei sind und nicht bei dem rassistisch kriminalisierten Gegenüber tatsächlich. Aus den USA, in den USA haben sich doch relativ viele Polizistinnen, schwarze Polizistinnen auch zu Wort gemeldet. Da gibt es Forschung, gibt es aber auch diese Bücher, die haben einfach Bücher veröffentlicht. Und aus dem geht klar hervor, dass es eine größere Anpassungsleistung, einer größeren Anpassungsleistung bedarf, dass sie ständig beweisen müssen, dass sie gute Polizistinnen sind. Und wenn gute Polizeiarbeit eben auch bedeutet, einen rassistischen Diskurs auszuagieren, dann kann das nicht, also wirklich überhaupt keine Rolle spielen. McPherson Report hatte ja 2000, ist dieser sehr bekannte Report, eine Untersuchungskommission, der wurde mit einem Bericht abgeschlossen in Großbritannien 1999 oder 2000, sprach ja zum ersten Mal von institutionellem Rassismus in Polizeiarbeit, da war ein Mord vorangegangen an einem schwarzen Jugendlichen und da gab es ganz, ganz viele Empfehlungen und es gab sehr viele Empfehlungen, die auf institutioneller Ebene greifen sollten, insbesondere hinsichtlich von Dokumentationssystemen, Auswertungen auf verschiedenen Ebenen der Polizei dieser Dokumentation, Gesprächen und Konsequenzen für auffällige BeamtInnen. Und eine auch Empfehlung war Sensibilisierung und Rekrutierung von Polizistinnen of Color, also Polizistinnen mit Migrationsgeschichte, und die bisherigen Auswertungen sozusagen zur Umsetzung dieser Empfehlung zeigen ganz deutlich, dass es wirkungslos ist. Und unsere Erfahrung hier in Berlin ist sogar, dass es mit der Menschenrechtsausbildung der Polizei, das mag vielleicht auch in vielerlei Hinsicht nützlich sein, aber zur Verschleierung von Rassismus ist es hinderlich. Also ich kann tatsächlich sagen, dass Polizistinnen sich früher offen rassistisch geäußert haben, was strafrechtlich dann auch noch angreifbar war. Das machen sie mittlerweile also wirklich viel, viel weniger. Und damit ist es natürlich auch in einem Verfahren sehr, sehr schwierig, Beleidigung etc. durch Polizistinnen überhaupt zu thematisieren. Aber sei es drum. Also ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle.
Kannst du vielleicht das Buch von Campania Conguria zitiert in deinen Folien? Aha. Und da finde ich die praktische Erfahrung dazu ist ja, dass sie schreibt selber gleich einleiten. Ich bin, habe ja selbst griechische Herkunft, ich kann nicht rassistisch sein, um dann halt ganz viel rassistisches Stereotyp in dem Buch zu beschreiben. Ja. Und das ist so eine typische Erfahrung, wo man leider dann mit Migrations Geschichte auch teilweise hat, dass dann erst kommt, ich kann das ja nicht, ich komme ja aus der Community und dann werden ganze Stereotypen präsentiert. Das ist leider auch
Und hinzu kommt, sie werden ausgestellt als Expertinnen. Also die sind wirklich in der Doppelrolle. Ich glaube, das ist also wirklich sehr, sehr unangenehm im Arbeitsalltag insgesamt. Ja.
Wir hatten, glaube ich, hier noch eine Wortmeldung.
War ich nur ganz kurz. Du hast ganz am Anfang des Vortrags gesagt, dass sich auch Polizistinnen und Polizisten bei euch melden. Was sind das für...
Nee, die melden sich nicht als Whistleblower bislang, aber wir wünschen uns das sehr. Tatsächlich, dass wir haben eben keine Polizeibeschwerdestelle. Das ist ein Problem. Das heißt, Polizistinnen, die über kollegiales Fehlverhalten berichten wollen, können das einfach nicht machen, ohne Sorge zu haben, dass sie ihre Arbeit nicht weiterführen können. Nein, wir werden angefragt von Polizistinnen an Hochschulen. Es haben aber auch schon Polizistinnen an so Gesprächsrunden teilgenommen, wo wir waren. Und das ist doch auch immer wieder ein sehr kontroverser und durchaus sehr guter Austausch, weil die Polizistinnen, die sich bei uns melden, wissen, wer wir sind und wie unsere Haltung ist und auch unsere Zugänge sind. Das sind aber nicht wahnsinnig viele, weil wir eben doch sehr positioniert arbeiten. Wir hatten das mal bei einem antirassistischen Dialogtisch, da war eine Auszubildende dabei, die so ein bisschen erzählt hat aus der Ausbildung, aber eben auch sehr geschützt, also die war sehr inkognito natürlich. Ich glaube, 2-3 Mal warst du vor allen Dingen, ne? Ich glaube, an der Fachhochschule für Polizistinnen. Genau, da kommt man dann mit Studierenden so ins Gespräch. Aber das ist eine Riesenlücke. Also das muss ich schon sagen, diese Sachen, die wir hier jetzt, die ich hier auf die Folie gezogen habe, das sind alles Zeitungsinterviews tatsächlich. Die haben wir nicht in den Berichten, weil Polizistinnen, also es gibt eine Forschung, von der ich weiß, du weißt es bestimmt besser, in Schleswig-Holstein gab es vor vielen Jahren von Martin Herrnkind meine Forschung, der ist aktiver Polizist in Schleswig-Holstein und aber auch Lehrer an der Verwaltungsfachhochschule und lange schon bei Amnesty International. Genau, und der hat mal eine Forschung gemacht unter Kolleginnen, die über Kolleginnen ausgesagt haben, also polizeiliches Fehlverhalten und dort ausgesagt haben in Ermittlungsverfahren. Und eine Frage in seinem Interview-Leitfaden war, würdet ihr das anderen empfehlen, also Kolleginnen empfehlen oder es wieder machen? Und 100% haben geantwortet, nein. Und haben das dann auch begründet. Und da gibt es einen unheimlichen Druck. Also das deckt sich so ein bisschen mit dem, was du auch beschrieben hast. Da fehlen einfach Strukturen. Das ist so. Genau, ja.
Anschließend dann, du hast von diesem Beitrag von jetzt.de. Genau. Es gab da noch einen zweiten zu, von weiteren Leuten, irgendwie, die da auch sich gemeldet haben.
Ich glaube, den brauche ich.
Den gibt es auf der Internetseite.
Ah. Ja. Ich habe hier noch 4 dieser Chronikbroschüren vorne liegen und auch so eine DVD zu ID Without Colors. Da hat ein italienischer Filmemacher den ersten Film zu Racial Profiling in Deutschland gedreht, 2013. Diese ganzen Sachen kann man bei uns einfach anfragen. Also das können Sie mitnehmen und können eine E-Mail schreiben, wenn Sie noch was davon haben wollen.
Ganz hinten noch. Ja.
Ja, ich hatte eine Frage zu der Berichterstattung, würde ich glauben. Also es gibt diese externe und interne. Und mich würde interessieren, was in dieser internen sind das besonders in Gewaltvorfälle besonderen Ausmaßes oder besonders vielleicht auch irgendwelche Gewaltvorfälle oder Gewaltausbrüche, in denen Leute mit Migrationshintergrund oder sowas zum Tragen kommen. Ich frage mich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass natürlich auch ein Bild bei den Polizistinnen entsteht, welche Arbeit sie tun und welche Vorgehensweise richtig ist und welche nicht. Und die natürlich aber auch dadurch suggeriert wird, wie das berichtet wird und wer vor allem diese Berichte schreibt. Also so, kommt das aus der oberen Leitung, ist das irgendeine psychologische Abteilung, die diese Berichte dann konzipiert oder sowas? Also dazu würde mich interessieren, was da irgendwie passiert.
Also zum einen muss ich sagen, dass ich in dieses Intranet ja keinen Zugang hatte. Das Einzige, wenn ich darüber etwas erfahren habe, ist, wenn ich jemanden über die Schulter geguckt habe. Oder wenn darüber gesprochen wurde und ich stand daneben, saß daneben, habe mich in der Nähe gefunden. Soweit ich das mitbekommen habe, sind das Berichte über also sehr außergewöhnliche Dinge, also sehr gewalttätig wie diese rauchenden Münzen oder irgendwie sowas. Oder Dinge, die auch andere Abschnitte betreffen. Das heißt, wenn in Mitte eine schwere Straftat begangen wurde und die Täterinnen auf der Flucht sind, und gegebenenfalls in Neukölln auftauchen könnten, dann wurde das natürlich im Intranet veröffentlicht, weil es dann relevante Informationen sein könnten. Diese Tageslagen mit den wichtigsten Dingen, die passiert sind in anderen Abschnitten, wurden dann auch veröffentlicht. Das sind auch die gewesen, die dann meistens in der Diskussion waren. Wie genau die entstehen, wer genau das macht, dazu habe ich keinen Zugriff, weil ich mich mit den Streifenbeamten auf der Dienststelle befunden habe. Ich habe nicht mit den Leitungspositionen, auch nicht in der Öffentlichkeitsarbeit geforscht. Ich war einmal in der Einsatzleitzentrale und habe mir das angeschaut. Aber ansonsten hatte ich keinen Zugriff darauf, wie genau das funktioniert.
Dann hier.
Ja, als Rechtsanwalt, der auch viel mit Kopja zusammengearbeitet hat, kann ich natürlich bestätigen, dass es unglaublich schwierig ist, auf der Ebene an interne andere Informationen ranzukommen, dass man einer Wand meistens gegenüber. Das ist auch klar, eine Institution, die die Sicherheit angeblich schützen soll und das tut mit Hilfe des institutionellen Rassismus, die braucht natürlich auch Leute aus diesem Kreis von Menschen mit Migrationshintergrund. Andererseits war ich auf einer Konferenz von der Gewerkschaft in Bremen im letzten Herbst, wo ein jemand war, der Gewerkschaft wohl auch organisiert, der in der Ausbildung tätig ist, Micha Blöse, der hier heute ja auch in einer der Arbeitsworkshops Referent ist, hat ja jahrelang, was er jetzt noch macht, hier auf der hiesigen Polizeiakademie gearbeitet. Und ich glaube nicht, dass es ganz wirkungslos ist. Ich glaube, dass die Menschen, die davon selber betroffen sind in ihrer Geschichte, dass sie das irgendwo noch wissen. Natürlich sind sie dem Druck ausgesetzt und müssen erstmal so handeln. Das schließt aber doch nicht aus. Und ja, das, denke ich, sollten wir uns immer vergegenwärtigen. Dass wir Whistleblower versuchen, dass wir kritische Polizisten, die es gibt, früher waren die organisiert, ich weiß nicht, ob die jetzt noch so aktiv und organisiert sind, dass wir mit denen versuchen, zusammenzuarbeiten. Und damit kann man auch, ich habe vorhin schon in anderen Arbeitsgruppen diesen einen Fall erzählt, wo ein Polizist, ein Polizeibeamter als Hauptbelastungszeuge meines Mandanten, der Deutscher mit Migrationsgeschichte in der Türkei, von dem kontrolliert wurde wegen eines angeblichen Mordes, seinen deutschen Personalausweis ihm gezeigt hat, der wurde von ihm charakterisiert auf die Frage des Gerichts, ob er den denn irgendwie mehr charakterisieren kann. Es stand auch in der Akte so, nicht Deutscher. Ja, wieso? Ja, natürlich, weil er einen Namen aus der Türkei hatte. Dieser Polizist war offensichtlich, hatte einen arabischen Namen, hatte einen entsprechenden Hintergrund, sodass ich ihn dann nach der intensiven Befragung in den jungen Strafsaal gefragt habe, ob er sich auch als Nichtdeutscher bezeichnen würde. Da war ein großes betretenes Schweigen im Saal. Staatsanwältin wollte da auf die Barrikaden gehen wegen meiner Frage. Wir haben dann ein Rechtsgespräch geführt und nach einer Viertelstunde war das Verfahren eingestellt. Also, ich will damit nur sagen, man muss mit diesen Widersprüchen auch arbeiten und versuchen, weiterzukommen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass die Aufgabe der Polizei ist ja, die Bedrohung, das Bedrohungsszenario für unsere Sicherheit, die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten durch steigende Kriminalität und die terroristische Gefahr. Dafür brauchen sie Feindbilder. Die haben wir ja in den beiden Automaten hervorragend für. Ich denke, was aufgrund meiner Erfahrung ist, der Hauptfeindbild im Moment das Feindbild Islam. Damit wird gearbeitet. Und damit werden Menschen nicht nur kriminalisiert und kriminalisiert, sondern auch neue Gesetze eben durchgepeitscht. Das beste Beispiel ist Gefährder. Die meisten werden das kennen. Das ist eben nicht, eigentlich ist im Polizeirecht so, dass die Polizei ja nur einreiten darf, wenn eine konkrete Gefahr für ein Rechtsgefahr ist. Durch den Gefährderbegriff, der inzwischen auch in Gesetze eingeflossen ist, ist das nicht mehr so, sondern es reichen Tatsachen, die angeblich die Polizei dazu bringen, dass der Betroffene oder die Betroffene eine Gefahr für die innere Sicherheit sein könnten. Das ist die Parallele sozusagen zu den kriminalitätsbelasteten Orten und den ganzen Racial Profiling und diesen Dingen, die wir hier gesehen haben. Und das wird jetzt in Gesetze gegossen. In Bayern kann man wochenlang dafür ins Gefängnis wandern, aufgrund einer nicht existierenden Gefahr. Also nach bisherigem Stand. Das ist natürlich auch krass verfassungswidrig und es gibt auch verschiedene Verfassungsbeschwerden, meines Wissens, die schon laufen. denke, daran müssen wir auch unbedingt weiterarbeiten, dass diese Gefahr auch sehen, dass die hier in diesem Bereich mit hineinspielen. Und ich wollte in dem Zusammenhang nochmal eine Frage an euch und an die Runde stellen. Dieses Plakat des Heimatschutzministeriums ist euch ja bekannt wahrscheinlich, freiwillige Rückkehr. Da wird ja aufgefordert, Returning from Germany, da kriegt man Geld für dein Land, deine Zukunft, jetzt. Das war eine große Plakatkampagne. Da gab es einen großen Protest gegen sogar bei diesem Start-up-Unternehmen, wo eben im Info-Radio und anderswo darüber berichtet. Das wird gerechtfertigt damit, dass abgelehnte Asylbewerber, die ausreisepflichtig sind, eine bestimmte Summe in Anspruch nehmen können. Davon steht hier aber nichts. Und deshalb haben ganz viele Migrantinnen und Migranten das als indirekte Aufforderung verstanden, sie müssen jetzt zurück. Und meine Frage, lohnt es sich dann deswegen eine Kampagne, eine Sprachanzeige zu machen? Ich will mal kurz sagen, es gab 2013 von Heimat, in dem Zusammenhang würde ich es auch stellen, den Heimatbeauftragten der NPD. Der hat alle Bundestagskandidaten, die einen Migrationshintergrund haben, angeschrieben, persönlich an die Privatadresse und sie aufgefordert auszureisen. Sie wüssten ja wahrscheinlich, wie gefährlich Migration für ein Volk ist und für das Deutsche erst recht. Und sie sollten auch die Gelegenheit nutzen, solange es noch freiwillig geht. Genau das wird jetzt hier wieder vorangetrieben mit dieser Plakatkampagne von dem Bundesinnenministerium. Meine Frage, meine Idee, oder es gibt Anregungen dazu, dagegen Sprachanzeige und eventuell zivilrechtlich, wenn das möglich ist, verwaltungsrechtlich vorzugehen, um daran deutlich zu machen, das ist ja genau der Hintergrund, auf dem diese Verschärfung sowohl in der Praxis als auch in den Gesetzen passiert. Das würde mich interessieren, ob wir das machen sollen und auch da. Ich will das nicht als einzelner Anwalt oder für zwei, drei Leute machen, sondern müssen das Organisationen unterstützen und das in die Öffentlichkeit tragen. Genau was ihr sagt, das ist das Entscheidende.
Jemand von euch was dazu?
Also wir unterstützen das, aber ja, wir unterstützen diese Form der Öffentlichkeitsarbeit und der Aufmerksamkeit und der Solidarität immer. Also wir sind auf jeden Fall dabei und ich würde es gut finden, wenn das vielleicht in der Dokumentation auch als ein Vorschlag mit auftauchen würde, dass Menschen, die interessiert sind, vielleicht heute nicht hier sind, das auch aufgreifen können und wir dann gegebenenfalls ein Auftakttreffen dazu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, noch andere Organisationen anzusprechen. Ja, dazu.
Ja, fände ich sehr gut. Vielleicht noch eine kleine juristische oder kritische Anmerkung. Mit der Befragung oder der internen Absprache, es ist nach der hiesigen Rechtsprechung und auch eigentlich in der Praxis, wenn da ein Verteidiger oder jemand darauf achtet, nicht erlaubt, dass die Polizisten sich absprechen. Was sie dürfen, ist ihre eigene Strafanzeige nochmal angucken. Da wird gesagt, aufgrund eines uralten Urteils, wo genau das Gegenteil drin steht, aber das seit Jahrzehnten einfach abgeschrieben wird, fortgesetzt wird, das gehört gerade zu den Aufgaben, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Aber sie dürfen nicht mit anderen sprechen. Wenn wir das nachweisen können als Verteidiger, dass sie sich getroffen haben, abgesprochen haben, dann ist in der Regel das Verfahren zu Ende wird angestellt oder wenn die anderen Aussagen natürlich von den Betroffenen und vielleicht ein, zwei Zeugen anders lauten. Es gab früher die Zeugenbetreuung der Polizei, deshalb meine Frage, habt ihr das in den letzten Jahren hier noch sowas Ähnliches erlebt? Es geisterte noch im letzten Jahrzehnt durch manche Akten, die ich hatte, da stand dann aber, oder auf Nachfrage hieß es ja, das geht nur darum, welche Pflichten und welche Rechte sie vor Gericht haben. Natürlich nicht darum, um den konkreten Fall. Aber das wäre eine ganz wichtige Sache. Da gibt es von Uwe Beffert, gab es große Kampagne, Strafverteidigervereinigung, KAV und so weiter. Das wurde beerdigt. Das darf es nicht mehr geben. diese Zeugen, das wollen wir auch mit dem Objekt fallen. Die gibt es wahrscheinlich noch, aber man muss sie aufdecken, wir müssen sie dokumentieren. Das ist sehr wichtig.
Darauf eine Antwort. Sonst war hier noch eine Wortmeldung.
Ich wollte nur, also zu ihm keine Antwort, aber meine eigene Erfahrung sagen, das stimmt, dass einige Rechtsanwälte sagen, dass Polizeibeamten dürfen nicht absprechen. Ich habe zwar andere Interpretationen, einige Urteile, dass die Akten lesen dürfen, warum und so weiter und so fort, also, aber trotzdem meine Erfahrung ist, nicht nur in einem Prozess, also einem Fall, sondern in mehreren Prozessen erlebe ich die Polizeibeamten regelmäßig sagen, dass sie die Akten gelesen haben und nicht nur ihre eigenen, sondern aus der Akte gelesen haben, bevor sie zum Prozess kommen. Und nicht nur das, sondern auch mehrfach haben sie auch berichtet, dass sie nach den Ereignissen, egal ob das eine schwere Körperverletzung, gefährliche oder einfache Körperverletzung sind, sitzen sie in einem Raum und vielleicht von 4, 5 Polizeibeamten schreibt einer einen Bericht und die anderen ergänzen das. Ich weiß, das alles ist gesetzeswidrig. Trotzdem, die Gerichte machen gar nichts, sondern die Staatsanwälte und Richter hören das zu und nicken ihren Kopf und sagen, ja, okay, ja, wie soll man sonst machen? Und daher denke ich, es ist ja die Aufgabe so von einer Organisation wie COP ist das nicht, sondern es ist die Aufgabe der Strafverteidigervereinigung oder Republikanischen Anwaltsvereinigung oder was weiß ich, solche. Ja, AKJ vielleicht auch, aber solche Verbindungen müssen dagegen vorgehen und entsprechende Maßnahmen treffen. Wir werden das natürlich immer unterstützen, aber bis jetzt habe ich keinen Fall erlebt oder mir ist nicht bekannt, dass die Juristinnen und Juristen sehr viel darum kümmern oder das sehr viel interessieren.
Ich habe eine Frage noch mal zu einem bisschen anderen Thema. Du hast ganz am Anfang erwähnt, die Social Media Kanäle und auch die Berichte in Medien. Und soweit ich weiß, hat dieses hinterfragte Übernehmen von Polizeidarstellungen in Medien ja auch damit zu tun, dass die Polizei generell als sogenannte, privilegierte Quelle gilt. Das heißt, es ist aus Perspektive der Journalisten nicht nötig, in dem Fall noch mindestens eine zweite Quelle dazu zu ziehen, sondern das kann als Wahrheit gelten. Mich würde mal interessieren, ob irgendwie im Raum bekannt ist, ob sowas schon mal irgendwie diskutiert, in Frage gestellt, angegriffen wurde, dieses Konstrukt zwischen Journalismus und Polizei, dass das einfach mal anders gehandhabt wird.
Ja, wir haben gemacht, also von Kopf, es gab einen Fall in Kreuzberg, Mollerer Straße, da haben die die Zeitung, ich weiß jetzt nicht, Morgenpost, ich glaube Morgenpost war das, sofort berichtet, dass die Polizei gesagt hat und DPA sogar auch und ich glaube, das wurde von DPA übernommen und dann haben wir Zusammenarbeit mit den Zeuginnen und mit den Betroffenen auch Protestbriefe geschrieben, also Beschwerde geschrieben an die jeweiligen Medien und es gab dann von DPA einen anderen Bericht, gleich zwei Tage weiter.
Das ist ein Missverständnis. Also ich glaube, im Einzelfall passiert das ganz, ganz viel, aber sozusagen dieses Konstrukt in der Journalistenausbildung oder in der journalistischen Wahrnehmung, dass diese privilegierte Quelle geht, darum geht es.
Ich kann ganz kurz dazu sagen, das Bundesverfassungsgericht hat es abgesegnet. Bereits, obwohl es nach wie vor umstritten ist, hat gesagt, Polizei und Verfassungsschutz sind sogenannte privilegierte Quellen, sodass die Medien sich darauf stützen dürfen, ohne den Betroffenen und seine Meinung zu fragen, über den sie berichten und ohne das weiter zu recherchieren. Das ändert aber nichts, sondern das ist jetzt wichtig, dass natürlich die Betroffenen und andere das Recht und unter Umständen die Pflicht haben, dagegen vorzugehen, nämlich zu sagen, das ist falsch. Wir haben den Zeugen und so weiter und dann müssen die Medien das abdrucken. Ja, also man muss einerseits versuchen, diese Rechtsprechung wieder zu geben, andererseits kann man weiter auf Unterlassung klagen oder gegen der Stellung verlangen. Das geht, das ist nicht ausgeschlossen. Ja.
Dazu noch jemand was?
Vor dem Hintergrund dessen, dass Polizei natürlich ein Interesse hat, an einer bestimmten Berichterstattung auch zur Legitimierung polizeilicher Arbeit, ist das natürlich total fragwürdig. Aber solange man nicht weiß, wie gewählt wird, wie ausgewählt wird, was berichtet wird, was wiederum dann von Printmedien übernommen wird, solange wird es auch schwierig, da eine Klage zu führen.
Ich glaube auch, dass das eines der größten Probleme ist, dass die Polizei in der Art und Weise, wie sie arbeitet im Alltäglichen, immer noch eine wahnsinnige Blackbox ist, dass man viel überhaupt nicht weiß und dass es deswegen ein Problem ist, da auch eine ernsthafte Diskussion darüber zu führen, weil man von außen natürlich immer sagen kann, das ist falsch, aber da die Polizei noch die Deutungshoheit hat, verläuft dieser Diskurs halt hegemonial und dann kann man halt wenig tun. Also außer immer weiter die Diskussion zu führen, also das ist natürlich klar, aber und natürlich weiter zu forschen, was die Polizei so macht heutzutage. Aber ich glaube, im journalistischen Bereich wurde die Diskussion durchaus geführt und ist auch immer noch eine Diskussion, wie man damit umgeht.
Also es gibt dutzende Entscheidungen, wo die Medien auch verpflichtet werden, was anderes als möglich. Was natürlich sehr schwer ist und die Aushandlung. Es kommt ja immer noch an, was im Hintergrund ist. Wenn also der Vorwurf des Antisemitismus im Raum steht, wird es ganz schwierig. Aber ansonsten bei Racial Profiling allgemein würde ich das nicht von vornherein sagen, da bin ich aussichtlich, sondern muss man im konkreten Fall durchkämpfen, wenn man Beweise hat.
Wir hatten hier noch eine Wortmeldung.
Ich wollte vielleicht nochmal mit der praktischen Frage auf deine Frage nochmal eine praktische Antwort. Es gab bei SG20 in Hamburg den Versuch, ein alternatives Medienzentrum zu etablieren, weil es genau die Überlegung gab, dass es vielleicht möglich ist, genau diese enge Ankopplung der Medienberichterstattung an die Polizeiberichterstattung, diesen Glaubwürdigkeitsvorschuss, den die Polizei selbstverständlich auch immer wieder hat, zu unterlaufen. Und selbst das hat einfach nicht funktioniert, weil die Deutungshoheit der Polizei gegenüber den Medien so immunial war, dass es alternative Angebote, also wo es das Angebot gab, ihr könnt auch mal mit Aktivistinnen und Aktivisten direkt vor Ort selber sprechen, eigene Medien zur Verfügung gestellt wurden. Und es hat einfach nicht geklappt. Und ich glaube, das ist ein grundsätzlich strukturelles Problem, dass denen einfach mit genau den Fragen, die da auch geforscht und eure Arbeit begleiten, dass es so grundsätzlich ist, dass man zwar immer wieder einzelne Breschen schlagen kann, aber dass dieser hegemonale Diskurs, der so viel Gewalt geht, manchmal dann doch der andere hinterherläuft, nicht aufzubrechen. Ich glaube, man muss einfach feststellen.
Wie lange das denn in der Ausbildung sozusagen, dass das so ist und richtig ist und gemacht werden muss und kann. Und ich glaube, solange das nicht angekratzt wird, kann man dagegen anrennen, wenn man will.
Noch weitere Meldungen?
Was heißt so viel anderen, wie man will? Also, das muss halt ein Anspruch sein, also gerade wenn man einen Anspruch halt hat. Das ist nun mal ein Kampf gegen Windmühlen sicherlich. Aber die Erfahrung hat halt gezeigt, wenn man sich mit Journalisten unterhält und auch mal einbringt, also wie kann das sein? Warum werden die unberechtigt oder ungefiltert diese Meldungen übernommen? Dann kommen halt die Argumente auf ehrliche Antworten. Das ist halt eine Bequemlichkeitsfrage. Das ist der erste Ansprechpartner, die melden sich immer, die gehen sofort ans Telefon. Ich muss zusehen, dass ich meinen Artikel bis Zeitpunkt fertig habe und dem kriege ich, das sind halt die einzigen Informationen, die ich zur Verfügung habe. So. Das ist ja allgemein, wie sich halt im Journalismus entwickelt hat, wissen wir alle,
im Zeitalter des Internets, dass diese Recherche nach die Massen vermöglich ist, mehrere Quellen auf einem Zeit. Es hat einem gewünscht, die Zeit, die Mittel stehen halt zur Verfügung und zwar ist auch egal. Du machst dich auch wenig angreifbar, weil es war ganz klar die offene Behörde. Also selbst im Ministerium ist es ja fertig, falsche Zahlen auszugeben, beziehungsweise Zahlen mit auszugeben. Neulich hatten wir das, da haben wir uns dann zum Beispiel auch mit erkannt, damit der mit dem Innenministerium selber nicht direkt kommuniziert, aber im Augen der DPA, die gesagt hat, stimmt eigentlich, dass wir selber drauf kommen müssen. Die Zahlen sind ein bisschen hoch, wahrscheinlich handelt es sich wirklich nur, wie von uns richtig vermutet im Nachgang, um eingeleitete Ermittlungsverfahren, aber die nicht abgeschlossen. Wir haben aber das so dargestellt, dass im Innenministerium selber, das handelt sich um Straftäter, das wäre halt gestiegen, die Zahl. Und dann aber interessanterweise innerhalb von einer Stunde haben sämtliche von NTV bis Wester Fuchs, ich weiß gar nicht mehr, wer da alles angeschlossen war, haben das dann tatsächlich korrigiert. Also sie haben dann die BA-Zelle nochmal Kritik gejagt, eine Stunde später waren sie überrascht, haben die Meldung nicht korrigiert. So. Und deswegen ist da halt jeder angehalten, ne? Wer da sowas halt irgendwie entdeckt oder irgendwie Möglichkeiten hat, der kann halt was machen, das ist halt so. Also im Zweifel ist es halt ein Telefonanruf, so ein Telefonanruf. Und viele, also na klar, alle haben eben diese Wahrnehmung, auch diese Medien, aber es, die Sachlage ist halt eigentlich klar. Und das, was ja eigentlich viel, viel bitterer ist, das ist ja eben halt nicht mehr der Stufe Polizei, der Punkte Polizeiapparat, sondern eben die haben halt die Begriffe so. Die Leute muss vorher, die findet halt statt, indem ich als erste Information rausgebe. So, was ja vorhin auch angemerkt worden ist, diese, das hat sich ja bei vielen sicherlich eingebrannt, ist der Klingel. Und der Strom, Todesgefahr für unsere Kolleginnen. So. Und das ist ja nicht kein Einzelfall. Auf ganz, ganz vielen Demonstrationen, die mittlerweile jüdische Fragen sind, so eine betriebliche Demonstration aus und so weiter. Das ist ja eigentlich die Tendenz ist. So, und auch da, also eigentlich gibt es ja auch, glaube ich, Verstellungsmedien zu verwundern, dass das nicht, das ist keine Polizeiaufgabe, das dürfen die nicht. Die dürfen ja nicht an einer Meinungsbildung irgendwie teilhaben, aber trotzdem passiert das halt. Das ist nicht komplett krank und natürlich letztlich nur dagegen kurz zu schaffen, die Leute halt eben nicht mehr, was soll man da machen, sondern halt, es ist halt wahr. So. Und wenn es halt erstmal nur ein kleines.
Erstmal ganz hinten nochmal.
Ich habe noch eine Frage zu der Wissensgenerierung in der Polizei. Hast du da Erfahrung gemacht, dass so eine Social Media Kanäle nach außen kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch selten die Polizei reinwirken, zum Beispiel, wenn alle merken, okay, oh krass, jetzt sind wir ja mega Gefahr, keine Ahnung, so, ne, mit so einem tödlichen Typen oder so. Aber hast du da selbst Erfahrung gemacht während deiner Begleitungszeit?
Also das ist eins der Probleme, die auch beim G20 aufgetreten sind, dass also Funkkontakt oder Informationen über den Funk gibt es ja nur sehr reduziert. Es gibt Funkkreise, nicht jeder hat Informationen zu allem. Das heißt, dass sich die Polizistinnen, die im Einsatz sind, über ihre Smartphones informieren auf Twitter und genau diese ganzen, oder in WhatsApp-Gruppen, die sind meistens in WhatsApp-Gruppen verbunden, und dort sich diese ganzen Informationen reinholen. Und natürlich sowas wie, jetzt besteht gerade eine Todesgefahr für die Kollegin, während wir hier stehen und machen Objektschutz oder sowas, immer zu einer massiven Dynamik führt innerhalb der Polizei, wie weiter kommuniziert wird, und so, das hat einen massiven Einfluss darauf, ja. Aber es ist halt sehr schwierig, da an wirkliche Daten zu kommen, weil man in diese WhatsApp-Gruppen natürlich nicht reinkommt und also das halt nicht nachvollziehen kann, sondern nur über die Narration, die hinterher dann geschehen oder wenn das im Interview erzählt wird. So.
Okay, ich will es nicht abwürgen, wir sind aber fast am Ende der Zeit. Gibt es noch Wortmeldungen? Ansonsten eine letzte, okay.
Ein kurzes Beispiel zu der Behauptung über direkten Informationsvorsprung. Wie absurd das ist, wir haben das auch schon dokumentiert, dann haben wir ein Buch, das ich geschrieben habe. Es gab doch den Anschlag in Münster, Anschlag war es nachher ja gar nicht, am 7.4. glaube ich, dieses Jahres, wo ein wohl psychisch Kranker da reingerast ist, und die Medien haben gemeldet, und die AfD hat das natürlich sofort ausgeschlachtet, das wäre ein islamistischer Terroranschlag. ARD hatte für den Abend eine Sondersendung angesetzt, aber 20.15 Uhr war aber schon abgesagt, weil schon klar war, dass es war kein islamistischer Terroranschlag. Trotzdem habe ich allein ich, drei meiner Mandanten, sind in der Mitternacht in Sachsen und einer in Berlin noch aufgesucht worden von der Polizei. Ein Sturm macht rausgeklingelt, die ganze Nachbarschaft natürlich alarmiert, wieso kommt die Polizei dann nachts? Ja, wir müssen Gefährderansprache, ne? Wir müssen wissen, ob es tatsächlich. Also da mit solchen Beispielen kann man ja widerlegen, dass es gar nicht darum geht, dass die nicht Informationsvorsprung haben oder irgendetwas besser, schneller wissen, sondern in Wirklichkeit ist um genau diesen institutionellen Rassismus geht, den sie damit selber produzieren und dann Leben machen wollen. Diese Beispiele müssen nur dokumentiert und genutzt werden.
Ja. Betrübliches Schlusswort, aber wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank nochmal an die beiden Referentinnen. Und es geht um 7 Uhr mit dem Abschlusspodium weiter, wo ich mich freue, wenn ihr alle dabei seid. So, danke.